Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat 149 und wir haben gerade gesagt, Nils, nächste Woche ist 150, genau passend für Nizza. Da geht es heute auch so ein ganz bisschen drum, aber Leute, ich sag's euch, wie es ist. Es gibt heute einen 1A-Race-Bericht vom Coach Görkeman und Treppchen-Baby, mehr sage ich nicht.
Runner-up. Deswegen nicht lange schnacken, rein in den Podcast.
Und in der ersten Werbung Nils Kurex, heute mal wieder unser Presenter. Und meine Frage ist natürlich, hattest du die guten Run Pro bei deinem Treppchenlauf im Schuh, im Pumaschuh? Weil im Carbon-Schuh sagst du ja immer, hast du es eigentlich nicht drin. Hast du es bei dem, weil er jetzt so weich ist, dann doch bei dem? Oder
bleibst
du dir treu?
Nee, ich
nutzt du sie
treu.
Nur im Training?
Nee, ich habe sie tatsächlich beim Warm-up und beim Cooldown. Nee, beim Warm-up nicht. Ich wollte eigentlich noch in anderen Schuhen den Warm-up machen. Dann war das aber logistisch so, weil Startunterlagenausgabe und Start so 2 Kilometer voneinander entfernt waren. Dass wir dann doch schon in den Wettkampfpushen dahin gelaufen sind. Da habe ich sie tatsächlich nicht drin, weil einfach Gewicht Trumpf ist und ich auch diesen Kontakt zum Schuh beim Schnelllaufen halt einfach besser finde. Beim Cooldown hatte ich sie dann tatsächlich an und auch heute bin ich mit denen gelaufen, weil halt einfach ich schon noch merke, so die Füße sind echt fest. Das ist ja bei mir eh so ein bisschen der Schwachpunkt und auch die Waden tun noch weh und da hilft halt einfach eine etwas bessere Karosserie. Haben wir heute in der Episode auch drüber gesprochen. Da habe ich oft auch tatsächlich an Kurex gedacht, weil tatsächlich Kurex einfach dafür sorgt, dass deine Karosserie besser ist, dass du halt einfach mehr Volumen abkannst, gerade auch bei der Run Pro. Du rollst einfach nochmal so ein bisschen gedämpfter ab und ich würde, wenn ihr so 4-mal pro Woche lauft, Long Run, also Long Slow Run und auch tatsächlich so diese Läufe, die so ein bisschen die Kilometerfüller sind.
Einfach so der Zehner,
der Zehner,
Sundowner
oder Auftaktlauf, ganz genau. Ganz genau. Das würde ich tatsächlich immer mit den Kurex-Einlagesohlen absolvieren. Oder auch, wenn ihr wirklich müde seid, dann die Läufe mit der Kurex-Einlegesohle machen, mit der Run Pro, weil ihr halt einfach besseren Support habt und dann, euch dann wirklich besser fühlt. Nicht aber ein störendes Gefühl einer Einlegesohle habt.
Sehr gut. Und auf dem Rad gilt das Gleiche. Da immer rein das Ding, weil einfach mehr Power auf dem Pedal ankommt und ihr euch einfach viel, viel besser fühlt, wenn die Dinger drin sind. Also, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, einfach Link in den Shownotes oder kurex.de/pushinglimits und mit dem Code pushinglimits10, pushinglimits alles groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt, also nochmal ein kleines Goodie. Lohnt sich wirklich. Ich bin ein riesen Fan vor allen Dingen von den Bike Pros. Das ist meine absolute Lieblingseinlage und habe aber auch genau, wie Nils sagt, bei Long Slow Run und bei diesen Füllerläufen immer die Kurex Pro, die Run Pro. So, jetzt habe ich es drin und ich würde sagen, checkt's aus und wir gehen wieder rein in den Podcast. Da sind wir drin jetzt im Triathlon-Chat und was ganz Ungewöhnliches. Wir nehmen schon einen Dienstag auf, weil es diese Woche so am besten passt, würde ich einfach mal sagen. Und das ist aber, es hat noch einen zweiten Grund. Also ich habe dich ja gefragt, ob wir es so machen können und es gibt eigentlich den Grund, ich will endlich erfahren, wie war dieser Halbmarathon? Also du, der Coach, der war auf dem Treppchen. Leute, der Coach, zweiter Platz. Blankeneser Halbmarathon, he's back, als wäre er nie weg gewesen.
Weißt du, wann du weißt, dass man richtig alt ist, wenn die ganzen Nachrichten, die auf Instagram reinkommen, Altersklasse oder Gesamt ist? Wenn du halt einfach so raus bist, dass keiner dir zutraut, dass du nochmal zweiter Gesamt bist, dann weißt du, so alter Schwede. Also entweder war ich wirklich lange raus aus dem Game oder aber ich bin einfach alt oder aber...
Oder
es ist einfach ein Wettkampf, der halt... Ja, der sich auf mehrere Wettkämpfe verteilt. Das ist ja der legendäre Heldenlauf in Hamburg-Blankenese. Muss man jetzt sagen, hat jetzt irgendwie nicht dieses Renommee des Halbmarathons und ist wirklich so ein, ich habe gedacht, eigentlich kleiner, feiner, lokaler Wettkampf. Dann kamen wir da an. Dann war das aber Riesenbambule. Blankenese ist ja so dieser Nobelvorort an der Elbe von Hamburg, wo der alteingesessene hanseatische Geldadel sitzt. Die ganzen alten Reedereien und sowas alles. Also ist schon wirklich ein sehr, sehr schöner Vorort. Treppenviertel ist bekannt, weil es da halt an der Steilküste ist und dementsprechend heißt er auch Heldenlauf, weil die Strecke wirklich schwer ist. Das hat, also ich habe die Sutsche-Variante. Sutsche ist ja für Norddeutsch so entspannt. Und ich habe gedacht, jetzt 3 Wochen vorm Marathon gebe ich mir da nicht die absolute Kante, sondern erstmal Suche wieder reinkommen. Das passt eigentlich ganz gut. Und selbst der hat schon 200 Höhenmeter. Dann gibt es noch die derbe Variante, die läuft dann noch einmal mehr den Elbhang rauf und runter. Die sind dann, glaube ich, bei 250 Höhenmetern. Dann gibt es noch die Bergziege, das ist dann einfach 6,8, aber halt nur rauf und runter, ein 11-Kilometer-Lauf. Und ich glaube, nee, ich glaube, das war's dann. Also vier Läufe, und es sind tatsächlich auf die vier Läufe verteilt 3000 Starter. Also so ganz, aber ganz klein ist er dann doch nicht.
Der andere ist auch ein Halbmarathon, oder was?
Derbe ist auch ein Halbmarathon, genau. Ah. Der Start ist gleich unten am Wasser. Du läufst erst 2,5 Kilometer am Wasser lang, flach logischerweise. Dann biegst du ab und läufst rein in Park. Das geht dann so ein bisschen hoch, ich glaube auf 50 Meter Höhe, aber verteilt sich halt. Läufst dann viel über Parkwege, läufst dann durch in den Städten, über Kopfsteinpflaster wieder runter an die Elbe. Läufst dann so 2 Kilometer auf der bekannten Elbchaussee. Kennt man vielleicht auch von den Cyclassics. Also auch da zum Beispiel, die das Radrennen gesehen haben, UCI-Rennen, wo die Profis den Vaseberg hochfahren. Das ist da in diesem Anstieg quasi, ist Großteil des Rennens auch. Also da läuft man dann auch rauf und runter. Jetzt nicht direkt am Vaseberg, aber Wege parallel. Und dann läuft man halt Elbchaussee, dann biegt man wieder ab in so einen Park, dann freien Fall durch Blankenese wieder runter zum Ufer. Das war dann auch der schnellste Kilometer. Die Oberschenkel merke ich heute auch noch ganz gut. Und dann läuft man 4 Kilometer bei der Sutschen-Variante flach an der Elbe lang, wobei das auch tatsächlich auch so ein paar Wellen hat. Also ganz flach ist es nicht. Ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie Berliner Halbmarathon, aber im Grunde genommen schon flach. Und in dem Abschnitt läuft der derbe, also der heftige Halbmarathon, nochmal wieder den Elbhang hoch, wieder runter, kürzt dann aber so ein bisschen ab, distanzmäßig, weil du durch dieses Rauf und Runter ja auch Kilometer sammelst und trifft dann wieder auf die Strecke, die wir gelaufen sind. Wir laufen 4 Kilometer flach parallel zur Elbe, und dann stand da so ein Helfer, das war so auch der Zeitpunkt Kilometer 14, wo ich mich so ein bisschen eingegroovt hatte, wo ich eigentlich mir auch vorgenommen habe, dass ich nur Viererschnitt laufe, und wo ich echt gemerkt habe, wie krass dieser Schuh auch funktioniert. Ich bin ja den Puma gelaufen, und ich habe mir dann eigentlich vorgenommen, ich war dann schon an zweiter Stelle, der erste war so ein Topläufer, der ist schon beim Start weg, ist der weggerannt, und ich hatte vorher mit Kai, den ich ja auch trainiere, der auch gelaufen ist, der auch in Berlin die 2,50 knacken will. Kai ist letztes Jahr den Halbmarathon in 1,18 gelaufen, war jetzt auch im Training so ein bisschen besser als ich immer bei den Intervallen, der war aber in der Gruppe mit Basti dabei, und ich habe eigentlich gedacht, okay, der müsste vom Papier her fitter sein, wusste aber auch, dass er nicht so gut rauf und runter laufen kann, weil er sehr, sehr groß, sehr, sehr groß ist. Und er hat dann aber tatsächlich schon im Flachen ist er schon angetreten und ist dann weggerannt. Wir sind den ersten Kilometer so 3,50 angelaufen. Zweiter war dann, hat er schon so Richtung 3,40 gedrückt, und dann dachte ich so, ey Kai, das ist zu schnell, also das laufe ich nicht mit. Und dann hat er sich schon auf den ersten 4-5 Kilometern im Park und an den Ecken hat er sich immer schon umgedreht, und dann dachte ich, ah, dich schnapp ich. Und dann habe ich ihn bei Kilometer
5. Warte, das müssen wir uns zusammenkriegen. Er ist im Flachen weggelaufen und hat sich schon umgeguckt, bevor es hoch und runter ging?
Nee, als er mir dann nach anderthalb ist er dann so einfach den zweiten Kilometer schneller gelaufen und hat mir so 10 Sekunden gegeben. Der erste war sofort weg. Das ist auch ein Typ.
Ja, das hast du gesagt.
Der will in Berlin unter 2,30 laufen, und der ist am Ende eine 1,19 gelaufen. Zeigt aber auch, wie schwer die Strecke ist. Also der kann mit Sicherheit eher Richtung 1,10 laufen, so fit wie der ist. Und Kai ist dann halt weggelaufen. Ich glaube auch tatsächlich, da war ein Typ beim Start, und ich habe am Anfang noch so geguckt, machst du ja immer, du kommst dann so an und sofort scannst du ja die erste Reihe.
Ja, klar.
Und denkst du, was hat der für Schuhe an, was hat der für Schuhe an? Da waren relativ wenig mit Carbon-Schuhen, löse ich aber nachher auch auf, weil von Kilometer 14 bis 21 war es dann einfach nur ein Trailrun über Baumwurzeln und weicher Sand. Die Strecken kannten wir dann vom Graveln. Also das war dann nichts mehr mit Carbon-Schuhen. Vielleicht war das der Grund. Der Kollege, der gewonnen hat, hatte, glaube ich, auch keine Carbon-Schuhe an. Der hatte einfach nur schnelle Wettkampf-Pushen. Und ich habe dann aus Spaß zu Kai noch gesagt, hier, das ist der Kerl, den es zu schlagen gibt. Und da war vorne einer, der sah echt fit aus, aber der hatte so Croc-Latschen an, aber nicht diese geschlossenen, diese Fußpilzfabrik, weißt du, es gibt doch diese Crocs, diese ekligen Dinger, sondern so flache davon. Also der ist im Grunde genommen, ist der mit Badelatschen gerannt. Und dann meinte ich noch so zu Kai, hier, guck mal, der Kollege, den gilt's zu schlagen. Und dann sind wir losgerannt, und dann ist der Typ hinter dem Schnellen hinterhergerannt und ist die ersten, also ich habe den überholt bei Kilometer 3. Der ist irgendwie 3,30 angelaufen mit diesen Schlappen. Und ist die 10 Kilometer, ist er dann dementsprechend irgendwie in 11,20, also deutlich unter dem Viererschnitt durch. Und ich glaube auch, ich habe es nachher nicht mehr gesehen, aber ich glaube tatsächlich, dass der irgendwie als Gesamt Fünfter oder Sechster ins Ziel gekommen ist, irgendwie mit einer 1,26, 1,27.
Krass.
Und das ging ja richtig rauf und runter. Und der hatte die auch nicht festgetaped oder so. Also es war völlig absurd.
Es gibt echt spezielle Leute.
Es gibt spezielle Leute. Und ich glaube, dieser spezielle Kerl
der
hat keine...
Der fährt auch Fahrrad mit Klickpedale, aber so diese Sandalen mit Klettverschluss.
Genau, genau so war das. So einer war das. Und ich glaube, den hat Kai fertig gemacht. Kai hat ihn vor sich gesehen, hat gedacht, der darf nicht vor mir laufen. Und ist dieses Loch dann im zweiten Kilometer zu dem zugelaufen. Und ist dann, Kai war schon, bevor es hochging, war Kai schon so 10, 15 Sekunden vor mir. Und ist dann im Park, ist das Loch gleich geblieben. Optisch zumindest. Das ist dann sekundenmäßig wahrscheinlich ein bisschen angewachsen. Dann bin ich auch an dem Kollegen vorbei mit den Jesuslatschen. Und da war Kai halt so 15, 20 Sekunden vor mir und hat sich dann halt immer so an den Kreuzern, an den Ecken, hat er sich immer umgedreht. Und dachte ich, oh, Kai, Anfängerfehler, immer nach vorne gucken. Und da wusste ich schon, okay, der ist schon am Klemmen. Und dann bin ich halt beim Bergabstück an ihn rangelaufen. Dann sind wir die Elbchaussee zusammengerannt. Und dann, als es im Park ging, fiel um die Kurven. Und vor allem beim Bergabstück, da, das kann ich natürlich noch von früher einfach nach vorne lehnen und laufen lassen. Da bin ich ihn dann weggerannt. Bei Kilometer 9 oder so. Und dann bin ich die 10 tatsächlich in 38, 20 oder 30 durchgegangen. Stark. Also noch ganz, ganz, ganz deutlich unter 4. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, den ersten hast du keine Chance. Kai, müsstest du eigentlich halten. Und ich wusste ja auch, dass es ab 14, 15 dann wieder halt hochgeht und schwer wird, die letzten 6 Kilometer. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann cruise dich jetzt mal so auf 4er Pace, Marathon Pace. Das hast du jetzt gut trainiert, das müsste eigentlich gehen. Und Nicky Boy, ich konnte nicht langsamer laufen als 3,53, 3,52. Und ich habe schon wirklich, also auch nachher im Herzfrequenzverlauf siehst du auch, ich bin wirklich relativ konstant gelaufen, hatte nachher eine Durchschnittsherzfrequenz, was für mich wirklich ein gutes Zeichen ist, also relativ hoch ist, von 160. Also das ist schon ganz ordentlich. Und du hast richtig gesehen, dass ich bei diesen Kilometern ist auch die Herzfrequenz wieder so ein bisschen runtergegangen. Mhm. Aber der Schuh hat halt einfach so gedrückt auf dem Asphalt und so nach vorne gekickt, dass ich konnte wirklich nicht langsamer laufen.
Und dann hast du die Zeit verloren auf den Sandwegen, oder was?
Nee, und dann stand da dieser Helfer. Die Strecke kannte ich dann vom Graveln. Das war dann wirklich so für die, die sich auskennen, das war dann so kurz vor Wedel. Oder was heißt kurz vor Wedel, aber so 2, 3 Kilometer vor Wedel. War dann so ein Sandweg, da lief es dann halt wirklich ganz gut. Und dann stand auf einmal so ein Helfer und dann dachte ich, hä, wieso steht denn da ein Helfer? Und dann hat er halt so die Hand gehoben, dass man halt rechts abbiegen musste, also Richtung Elbhang. Und dann habe ich gedacht, da ist doch gar kein Weg. Und dann war da so eine Treppe. Und dann bist du halt bei Kilometer 14 mit 3,50er Schnitt angekommen. Und dann war das auch so eine Assi-Treppe, dass du nicht genau weißt, nehme ich jetzt 2 Stufen oder eine Stufe.
Und die mit dem Puma.
War so genau dazwischen. Die waren zumindest, waren das noch Asphaltstufen. Aber das war halt das letzte Mal, dass du, oder Steinstufen. Und dann bist du halt oben auf so einem Fußweg, wieder so ein Feldweg quasi angekommen, so ein Parkweg. Puls natürlich voll durch die Decke gegangen. Und das ist ja so fies. Ich habe die dann einzeln genommen, Gott sei Dank, aber dann machst du halt diese Trippelschritte. Du weißt ja, wie Treppenläufe sind. Und vor allem, Horror. 14 Kilometer ist ja auch noch so ein bisschen, du bist dann ja auch platt. So, und dann ging es wieder auf diesen Parkweg und ab da an ging es dann halt nur noch hoch. Und ab, würde ich sagen, Kilometer 15 dann auch wirklich nur noch so Single Trails mit irgendwie Fahren und hier dieses Juckzeug. Und du bist halt, dann war es ein Traillauf, bis wirklich Kilometer 20. Krass. Da hattest du noch einmal 500 Meter, wo du Asphalt gelaufen bist. Dazwischen, dann kam Kilometer 20 und dann bist du die letzten 800 bis 1000 Meter, bist du dann Straße oder halt Fußweg. Du bist dann von der großen Straße auch auf dem Fußweg und die sind dann auch runtergegangen. Da lief das auch wieder. Aber da, und ich habe halt hochgerechnet, als es von der Elbe wegging, habe ich gedacht, okay, wenn es jetzt hochgeht und du rennst noch 4er-Schnitt durch, dann kommst du mit einer 1,21 ins Ziel. Und dann war es aber halt so viele Kilometer, die dann halt einfach nur 4,20 waren, 4,25.
Krass.
War, glaube ich, sogar noch ein 4,30er dabei. Und wo dann natürlich auch der Carbon-Schuh
nicht mehr funktioniert hat,
weil du halt gucken musstest, okay, dann hatte ich noch so einen Stein da unter, dann hat das immer so geklackt, weißt du, wie so ein Hinkebein, wie so ein Pirat, bin ich dann klick, 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 klick und auch dachte, scheiße, hältst du jetzt an oder nicht, aber das willst du ja auch nicht. Und dann auch wieder so ein typischer Görke. Flo war dabei, der hatte eigentlich keinen Bock, weil der erst am Tag davor aus dem Urlaub wieder gekommen ist und er so, oh, Coach, nee, und ich so, doch, Flo, komm. Du läufst mit jetzt, du musst echt mal ein bisschen Wettkampfluft schnuppern. Und er ist dann auch mitgerannt, sind zusammen hingefahren, hat auch echt richtig, richtig Spaß gemacht, eingelaufen. Und ich war so geil aufgeregt. Weißt du, so diese, du weißt irgendwie, eigentlich geht's ja um nichts, aber du weißt, ah, Kai, vielleicht, wenn es gut läuft und du nochmal so ein bisschen die alten Qualitäten auspackst, dann weißt du ja auch gar nicht, womit du rechnen kannst. Also ich habe mir schon gedacht, okay, 4er Schnitt am Ende aufgrund der Strecke, das wäre super, wenn ich das laufe. War dann total positiv überrascht, wie, wie ich mich zurückhalten musste für diese 350er Kilometer, wie gesagt. Mhm. Und ich hatte auch gesehen, weil der Hauptlauf, glaube ich, tatsächlich, also zum Beispiel Paddy, der auch den Lauftreff mitmacht, das ist echt ein sehr, sehr, sehr guter Läufer. Für mich auch immer einer der schönsten Laufstile, Patrick Schnettger. Der ist zum Beispiel den 11-Kilometer-Lauf gelaufen, ist da Dritter geworden mit einer 40 über die 11,1, die halt auch sehr schwer sind. Der wäre safe vor mir gewesen. Dann bei dem derben Lauf sind auch so 2, 3 Läufer gewesen. Also wenn jetzt alle Läufer...
Jetzt hör doch auf, das darfst du gar nicht erzählen.
Nee,
also, red doch die Leistung nicht klein. Also,
nee, mach ich gar nicht.
Aber du hast gerade so gut, weißt du Zweiter geworden, du hast gerade so geil, weil das war ja noch so mein Ding, wo ich dachte, so, du hast da so geil gelaufen und super geil und so, war bei Insta alles. Und dann dachte ich, ja, aber 1,24 ist jetzt auch nicht so super impressive. Und jetzt hast du gerade das schön auseinandergenommen mit diesen Trails und Stufen, die du hoch musstest. Und dass es eigentlich bei 3,50 du schon gar nicht mehr langsamer konntest. Und das nur aufgrund der Strecke dann berghoch, Treppen, Sand und sonst was war. Dass da auch mal dann 4,20, 4,30 Kilometer drin waren.
Ja, aber auch mit einer 1,20 wirst du ja beim Halbmarathon nicht Zweiter. Also ich glaube tatsächlich, es wäre irgendwas so um die 1,19 gewesen, flach gerechnet.
Aber es ist stark schon wieder.
Absolut, yes. Definitiv. Also hätte ich auch, ich meine, das ist ja auch das, was Kai, wie gesagt, ist eine 1,18 letztes Jahr gelaufen, die Form hat er wieder, Basti ist eine 1,19 gelaufen und das ist auch irgendwie ja faszinierend, weil wir haben ja, glaube ich, auch vor 1, 2 Episoden über die Laktatwerte gesprochen, als wir die 1600er gelaufen sind und Kai uns dann auch am Ende bei dem 5-Kilometer-Tempolauf weggelaufen ist. Und er hat ja auch viel niedrigere Laktatwerte als ich. Klar, da sind jetzt schon wieder 2 Wochen dazwischen gewesen.
Und gute Longruns. Das ist bei dir ist ja auch, du kommst ja auch von wo ganz anders. Und wenn ganz dann halt anders. Die Kilometer kommen, ne? Die,
absolut.
Und vor allem Kilometer mit Intensität und so ein 30er mit Qualität, das sind halt solche Reize, die dich natürlich schnell wieder auf, ich sag mal, 80-85% deiner ursprünglichen Leistung, wo du mal warst, bringen. Und genau. dann stehst du natürlich ganz anders da. Ich kenne das ja vom Schwimmen. Das ist halt, du brauchst 5 bis 8 gute Wochen, wo du wirklich gut trainierst. Und dann bist du ja auf so einem 80-85% Level und das ist ja dann schon wieder richtig stark. Das ist ja genau das, wo du jetzt bist. Halt exakt. Dieses, ne, früher 4er-Schnitt ist halt lockere Trainingspace gewesen, was so jetzt 4,20, 4,30 vielleicht ist. Aber so, das passt ja dann alles. Dann bist du früher eine 1,14, 13, sonst was gelaufen und jetzt dann eine 1,19. Das ist ja dann genau diese Range halt eben. Also, ja, aber krass, dass es dann immer wieder geht.
Naja, gut, ganz
auch
früher.
Auch in deinem Alter, Nils.
Ganz früher war es eine 1,9. Also, das muss man dann schon auch. Also, zur absoluten Topzeit, da sind das dann halt doch 10 Minuten.
Ja, ja, auf dem flachen Ding.
Genau, genau. Aber trotzdem, also, was ich halt auch sagen wollte, so mit Kai oder auch wenn ich dann sehe, Flo, der ist auch echt stark gerannt. Der ist 1,30, glaube ich, gelaufen, was auf der Strecke ja, wie gesagt, dann auch eher so eine 1,25 entspricht, was er auch kann. Und du hast schon recht, wahrscheinlich ist quasi dieses Gap von Kai zu mir in diesen 2 Wochen wieder enger geworden. Ich glaube auch tatsächlich, wenn es jetzt ein flacher Straßenlauf gewesen wäre, kann ich mir vorstellen, der war jetzt, glaube ich, effektiv, war er 2 Minuten hinter mir. Er hat sich aber an einer Stelle in diesem Trailstück verlaufen. Du kannst ja auf Training Peaks genau sehen, wo er da abgebogen ist. Und es waren 300 Meter. Also der war effektiv wahrscheinlich 1:10 war er hinter mir tatsächlich. Und ich glaube, wenn das jetzt ein wirklicher Straßenlauf gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich beide zusammen ins Ziel gekommen. Aber ich habe dann trotzdem auch überlegt, wie viel einfach auch dieses, weil das habe ich gemerkt und das hat mich gefreut. Da habe ich mich auch mit Flo vorher drüber unterhalten beim Einlaufen, wo er gesagt hat, ja, was läufst du denn an? Und da habe ich gesagt, du, also eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich mir jetzt nicht so wehtun will, weil, warum? Um irgendwie eine gute Zeit, die hat eh keine Aussagekraft und ich will sauber durchlaufen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich dann irgendwie merke, dass es doch so ums Treppchen geht und ich womöglich irgendwie Kai in Sichtweite habe, wahrscheinlich kommt dann wieder so dieses alte Wettkampftier in mir durch und dann habe ich Schaum vor dem Mund und dann läuft es einfach und dann wird die Pain-Grenze verschoben, der Pain-Level und genauso war das halt. Weißt du, das war dann wirklich so, ich war dann weg, ich habe gehört, Kai ist nicht mehr hinter mir und habe dann auch spannenderweise, und das wollte ich erzählen, das war ein typischer Görke, dann meinte Flo so, ja, wie viel Gels nimmt man denn? 2? Und ich so, Alter, bist du bescheuert, wir laufen Halbmarathon, gar keins. Wie? Aber, und ich so, nein. Ich so, ey, Halbmarathon, die Speicher sind voll, die werden rausgeschossen, wir laufen halt an der Schwelle und wenn du die letzten 5 Minuten Arschbacken zusammenkneifen und dann bist du im Ziel. Und dann merke ich aber nach einer Stunde wirklich, dass ich ganz gerne, also, und ich hab eins mitgenommen, weil ich gedacht habe, ah, Görke, wäre vielleicht auch gar nicht so doof, das zu testen, nochmal so unter Wettkampfbedingungen reindrücken, ja. Und dann halt nicht so wie im Training, wo du halt alle Zeit der Welt hast, sondern das mal unter Wettkampfbedingungen zu machen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, so ab Kilometer 14, 15, 16, so, als eine Stunde um war, habe ich gedacht, Alter, ist das jetzt so eine Art Hungerast oder was ist hier los? Also das war wirklich so diese Dauerleistung.
Ja, die Stunde, Speicher sind leer.
Definition.
Eigentlich wärst du jetzt im Ziel gewesen, aber die Form passt doch noch nicht für eine Stunde.
Genau so. Und dann diese scheiß Trails und sowas alles. Und ich hatte ich schon so, okay, Kai hat sich umgedreht, also das machst du auf gar keinen Fall. Egal wie schlecht es dir geht, du drehst dich nicht um, du guckst immer nur nach vorne. Und dann waren schon so diese 90-Grad-Kurven, wo ich dann so dachte, ah, vielleicht mal so ganz kurz über die Schulter luschern, vielleicht sieht er das ja nicht, dann siehst du den Abstand. Aber nee, machst du nicht. Und dann Lauftechnik konzentrieren und das war echt cool. Also all das, was ich meinen Athleten halt mitgebe, habe ich dann halt selber angewandt und habe aber gemerkt, dass einfach so dieser Umgang mit dem Schmerz, das ist, glaube ich, das, was du echt... Also ich so schwer vermitteln kannst. Und ich würde so gerne mal, haben wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, so zum Beispiel, was hat Frodo oder Lionel Sanders? Was hat Lionel Sanders für Schmerzen, wenn der auf den letzten Kilometer geht und sich da mit Rudi van Berg um den Sieg beim 70.3 Oceanside battelt? Ist das wirklich so viel schlimmer als das, was man selber tolerieren kann? Und jetzt setzt mich halt.
Es gab mal einen geilen Vergleich. Es gab mal einen geilen Vergleich irgendwo, den ich gelesen habe. Das ging noch damals zu Lance Armstrong-Zeiten und Tour de France. War es irgendwo ein Artikel, den hat mir mein Vater, glaube ich, mal weitergeleitet. Oder ich weiß nicht, wer es war. Ich habe keine Ahnung mehr. Da ging es darum, genau um diese Schmerztoleranz. Und da hatten die das Beispiel gebracht, irgend so ein Neurowissenschaftler, dass wenn du Alpe d'Huez Zielankunft oben, das Pain-Level von Lance Armstrong auf dem Otto-Normalverbraucher übertragen wirst, wird der einfach in Ohnmacht fallen.
Ja, wahrscheinlich schon. Weil er denkt, das ganze System fällt runter. So. Ja. Und das kannst du ja auch lernen. Also da habe ich mich dann natürlich auch mit Flo drüber unterhalten, weil ich halt auch gesagt habe, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass du halt, wenn du deinen allerersten Ironman absolvierst, kannst du dir nicht vorstellen, was du 5, 6, 7 Jahre später als Profi nach zig Trainingsjahren und tausenden von Trainingskilometern, wie tief du da gehen kannst. Und ich glaube tatsächlich, dass es mir das natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber trotzdem so, was den individuellen Pain-Level anbelangt, war ich echt schon ganz gut. Und mich würde halt einfach mal so interessieren, wie der Pain-Level bei Flo oder auch bei Kai war. Ob das dann so ist, dass sie, wo ich so denke, Leute, das ist doch, also da könnt ihr doch noch 3 Stufen höher gehen. Oder ob das
ja,
so
ich
ist.
Ich glaube nicht. Also du hast dann, also dieser Pain-Level an der Schwelle dann irgendwie, aber das ist ja am Ende auch körperlich. Ich glaube, beim Halbmarathon ist es dann für alle schon. So, da ist ja dann irgendwo auch die Pace, die Schwelle der Limiter. Ich glaube, das, was du jetzt hast, ist eher so diese Ultra-Ausdauersachen, wie dann wirklich Ironman hinten raus laufen, wenn einfach, weil beim Ironman ist es ja so, dir tut alles weh, der Körper sagt, hör auf. Und wenn du es irgendwie schaffst, den mal kurz wieder zu überzeugen, dass er wieder laufen kann, dann funktioniert das ja. Also, weil du ja weit weg bist von deiner Schwelle da irgendwo beim Laufen und wenn du dann genug Gels zu dir nimmst und Energie da ist, dann ist es ja einfach nur Versagen der Muskulatur oder dass der Kopf sagt, ist nicht mehr. Und wenn du da dagegen hältst,
als Profi,
glaube ich, noch anders. Aber,
nee, aber als Profi racest du da anders im Ironman. Also das kann ich wirklich
nicht. Nee, ich meine, im Ironman auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Aber beim Halbmarathon, wenn dein Puls halt bei 170, 180 ist und deiner ist bei 160 oder so, wirst du ja keinen größeren Pain-Level haben als ein Flo dann oder so.
Ich glaube schon. Ich glaube, weil gerade das ja dann so ein Zeitpunkt war, wo dann einfach die Speicher, glaube ich, auch tatsächlich, also ich hatte auch so einen leichten Hungerass, das habe ich
hättest
auch
gemerkt. Hättest du ein Gel genommen, wärst du auch besser gewesen.
Ich hab dann, und das ist halt auch so krass, dann, ich hatte das hinten in der Hosentasche drin, die mit einem Reißverschluss zu ist. Und wie, dann rennst du da, und das war ja nachher, klar, es war irgendwie Trail, aber das war ja dann 4-10er Schnitt. Und du bist dann aber so müde, dass du diesen blöden Reißverschluss, also was es dann auf einmal für ein Effort ist, diesen Reißverschluss aufzumachen und dieses Gel da rauszuholen, wo du wirklich denkst, das ist doch jetzt hier alles nicht dein Ernst. Und dann hatte ich das in der Hand und es war relativ warm und ich habe definitiv zu wenig getrunken, weil ich auch wieder, das war dann auch wieder so, Race Day Warrior, nicht bereit war, diesen Meter zur Seite zu laufen, weil die Ecke links schneller war, rechts war aber die Verpflegungsstelle. Und du so, nee, dass diese 2 Sekunden laufe ich nicht den Umweg so. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wäre eigentlich eine Verpflegungsstelle nicht schlecht. Und ich bin dann ja eh immer, du kennst ja die Görkschen Geräusche, wenn ich dann aber den, so die Blumi-Geräusche mache. Und ich habe halt gemerkt, okay, das Gel jetzt rein, ohne trinken, das wird nichts. Und dann kam und kam keine Verpflegungsstelle. Und ich habe wirklich gemerkt, ich bin einfach schon leer. Und die war dann, glaube ich, die letzte Verpflegungsstelle war, glaube ich, bei Kilometer 19. Also kurz vorm Ziel. Und da habe ich mir dann noch so dieses Gel reingehauen. Hab dann aber auch einfach nur einen so einen Pappbecher mit Wasser rein und noch einen über dem Kopf, weil es wie gesagt warm war. Und hatte dann dieses Gel so auf 7:30 in der Kehle hängen. Also das war wirklich sehr, sehr unsouverän. Und naja.
Musst du für Berlin nochmal üben. Also definitiv. Einfach kleine Sips in den Mund und dann so langsam.
I know. Ich muss auch nochmal, haben wir ja schon uns drüber unterhalten, als wir gesprochen haben, was du mir empfohlen hast, was ich nehmen soll. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich die Ministry nehme. Also die Nutrition, da bin ich noch nicht, habe ich ja noch 2,5 Wochen Zeit. aber das war cool. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich in dem Moment einfach auch noch mal ein bisschen tiefer gegangen bin oder vielleicht einfach die Tools dann doch noch so im Werkzeugkoffer habe von früher, dass ich mich dann halt so konzentriere auf Technik, auf Vorlage, positiv konditioniere, dass ich dann noch irgendwie 5 bis 10 Sekunden pro Kilometer doch schneller laufe als die anderen dann, weil du halt einfach weißt, wie du damit umgehen kannst. Also das hätte mich wirklich mal interessiert oder würde mich generell mal interessieren, wie halt einfach diese Levels sind, weil man das ja tatsächlich auch lernen kann. Was mich aber halt extrem gefreut hat, ist, dass ich einfach imstande war, das schon wieder so abzurufen. Und dass ich auch gemerkt habe tatsächlich, dass die Geschwindigkeit, glaube ich, also dieser Viererschnitt für Berlin, was wir vor ein paar Wochen für mich wirklich noch, wo ich gedacht habe, Alter Schwede, wie sollst du Viererschnitt durchrennen? Das ist jetzt, glaube ich, wirklich nicht der Limiter. Der Limiter ist, glaube ich, tatsächlich dann die Distanz, also auch durch dieses Runterlaufen. Du bist ja zweimal halt wirklich oder einmal richtig krass runtergelaufen. Von 60, 70 Höhenmeter über Null runter auf Null. Der Kilometer war dann auch, glaube ich, in 3,27 oder so. Der war dann auch wirklich schnell für meine Verhältnisse und dann bist du halt am Ende nochmal runtergelaufen und das ist dann ja schon so ein bisschen dieser Schmerz in den Oberschenkeln, glaube ich, der ist nachher beim Marathon auch so ist, die letzten 10 Kilometer, wenn du halt echt so denkst, puh, kann ich das noch halten? Also es war schon wirklich sehr, sehr gutes Training. Ich glaube, ich brauche definitiv noch, was jetzt aber auch am Wochenende ansteht, noch einen Long, Long Run, also da will ich auch nochmal 34 Minuten laufen. Heute tatsächlich
34 Minuten?
Entschuldigung, 34 Kilometer.
Ja, das wäre sowas.
Nein. 34 Kilometer.
Das ist wie mein Wink mit dem Baumfall letzte Woche.
Genau. Das war von dir, oder?
Das war nicht auf meinem
Mist gewachsen.
Nee, der war mein.
Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, als dann irgendeiner gepostet hat, das ist der Baumfall. Und ich so, welcher Baumfall? Was ist daran so witzig, welcher Baumfall? Und dann hast du das ja noch und dachte, ah, okay, das war's also. Nee, also 34 Kilometer natürlich. Also ich glaube, die Distanz wird eher ein Problem. Mhm. Am Tag war ich dann voll überrascht, wie gut meine Beine waren. Aber als ich dann gestern aufgewacht bin, habe ich schon gemerkt, oh, das ist schon. Und auch heute eben Lauftreff gehabt. Und da habe ich dann ein Programm gebaut, was für mich ganz gut war. Tempowechsel 500 Meter. Und da bin ich dann mit einer entspannten Fünfergruppe gelaufen, Fünfer-Pace-Gruppe. Wobei die Fünfer-Pace, also wir sind 500 Meter 4,50, 500 Meter 5,20 gelaufen. Und die 4,50, das war jetzt schon so, wo ich so dachte, tut schon noch ein bisschen weh in den Oberschenkeln. Also so die Wunderschuhe, dass man es gar nicht merkt, war dann doch nicht so.
Ja, aber wenn du Höhenmeter drin hast, ist ja immer auch nochmal auf die Muskulatur
runterlaufen,
anders, gerade berg ablaufen.
Oh, das ist echt. Und auch gerade dann, wenn du halt so einen Kai im Nacken hast und den loswerden willst und dann halt auch echt so viel
im Wettkampf, du hältst geil. Ja nicht gegen, du gehst voll rein in den Schritt.
Herrlich, das hat so Spaß gemacht. Und das Ding war halt cool. Danach dann noch mit der Family von Flo, die Family ist auch gekommen, Anna und Kasper auch.
Und dann Podium, ey.
Ja, der Sohnemann war natürlich stolz. Das fand er natürlich richtig, richtig cool. Und war auch wirklich, also da mal wieder so bei der Siegerehrung, das war dann schon so, wo du gedacht hast, ach, irgendwie ist das schon ganz cool. Nochmal so diese Luft zu schnuppern. Und,
ich hab's ja gesagt, ich lass dich jetzt erstmal einen Marathon machen, bis es weitergeht, aber.
Nee, das ist einfach.
Das hat sich jetzt ja schon gelohnt. Auch für Kaspi, so, weißt du, den Papi da wieder gesehen auf dem Podium.
Total.
Das ist alles geil.
Ah, oh, da dieses Einlaufen, dann Start nochmal anbringen, dann, sitzt noch nicht gut, nochmal ein bisschen
Zentimeter
links und nach rechts.
Ja,
und so dieses dreimal vorher aufs Dixie, weil du, also sensationell.
Und Gels, weißt du jetzt auch, brauchst du, vielleicht machst du das Gel dort doch in die Geltasche in der Hose das nächste Mal innen rein, dass du da nicht am Reißverschluss rumfiddeln musst für einen Marathon. Dass du da nochmal ein bisschen übst.
Hose wird eine andere gelaufen. Nehme ich auch, glaube ich, die von uns, die Sales Guy, die Pushing Limits Büchs, die lange.
Ah, mit den zwei Taschen an der Seite, ne?
Ja, Kipchoge-Style. Ja, ja. Wo halt einfach die seitlichen, ist einfach genau. Nee, das wird schon gut. Und es hat halt einfach Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, so dieses Wettkampf-Feeling und Lauf ist halt einfach auch wirklich, also A, ist es mir wieder krass bewusst geworden, auch nochmal anders, wenn du selber dabei bist, als wenn du nur als Betreuer oder Coach dabei bist, was das für eine, also was das für ein Mainstream-Sport oder Trendsport ist, also wirklich so viele junge Leute, Frauen haben ja schon oft drüber geredet, dass, also weiß ich nicht, ob das mittlerweile ein 50-50-Anteil ist, gefühlt war es zumindest so und auch wirklich viele, also auch, keine Ahnung, unter 20, also Teenager, die dann auch da so die 21 Kilometer gerannt sind, wo du, also welcher 18-, 19-Jährige ist früher irgendwie einen Halbmarathon gelaufen? Weißt du, das waren halt irgendwelche Freaks und jetzt haben die da einfach Bock drauf und also das hat sich wirklich so geändert und das war so toll, das zu sehen. Wie gesagt, es war dann halt auch eine richtig große Veranstaltung, wird auch von Thalyser organisiert, also von den gleichen Veranstaltern, die auch den Hamburg-Marathon organisieren. Also war das dann halt auch kein Wunder, dass es dann wirklich so ein richtig großes Ding war. Also es war wirklich cool. Und das Laufen macht halt einfach so viel Spaß, weil das halt so, du brauchst nicht so viel Gerödel, fährst dann mit einem Rucksack hin, hast irgendwie Warm-up-Shoes und hast deine Wettkampfschuhe und hast ein Singlet und eine Hose. So, nicht noch Neo und Fahrrad und Helm und sich. Also das ist halt viel weniger Aufwand als so ein Triathlon, ne? Und auch zeitmäßig ist es halt irgendwie total cool. Du bist einen Halbmarathon gelaufen, hast das Gefühl, du hast richtig was gemacht und es ist mittags und der Start war erst um 10.30 Uhr, also du konntest auch noch ausschlafen und alles. Also wirklich, Laufen ist schon, was das anbelangt, echt ein cooler Sport. Also, weil der halt einfach so schön einfach ist. Natürlich kann man jetzt sagen, ist auch nicht mehr so günstig, wie er mal war, wenn du dir dann anschaust, was so die Laufschuhe mittlerweile kosten, aber
ja, im Verhältnis ja immer noch. Also
immer noch ein günstiger Sport und hat richtig, richtig Freude gemacht, richtig Spaß gemacht. Und wie du gesagt hast, also das war schon, man hat schon wieder so ein bisschen am, was ich gesagt habe, Fred hat am Saft der Langdistanz geschnuppert und ich habe am Duft und ich habe jetzt wieder so ein bisschen Wettkampfduft geschnuppert und war cool. Also freue mich auf Berlin. Wird gut, glaube ich. Jetzt die nächsten 3 Wochen, Knock on Woods, noch überstehen.
Also die große Frage ist ja jetzt, gehst du halt 4-0 an oder 3,50?
Nee, nee. Oh, du kennst mich aber mittlerweile auch richtig, 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 richtig.
Ja, wir also
gut.
Mit der Aussage eben, dass du nicht langsam, also du wirst ja genau bei diesen Kilometern, keine Ahnung, aus der Erzählung war es jetzt Kilometer 10 bis 13, wo du lockerer laufen wolltest, es aber auf 3,50 lief. Genau da wirst du dir gleich parallel die Gedanken gemacht haben. Oh, kann ich das auch anlaufen?
Oh, du kennst mich aber auch. Also A, bist du ja ganz genauso.
Ja, logisch.
Aber das Ding ist ja, dass tatsächlich.
Aber bei mir ist es Übermut, bei dir Köln.
Nee. Also jetzt zur Zeit wäre es tatsächlich, glaube ich, auch Übermut. Ich würde es momentan, glaube ich, aber auch nicht machen. Und das Ding ist ja wirklich, dass Bastis Ziel ist es, eigentlich neue Bestzeit zu laufen und seine Bestzeit ist 2,56. Also so sein großes Ziel ist es eigentlich unter 2,55 zu laufen. Ich habe aber schon zu ihm gesagt, Basti, du bist so fit und ich meine, er ist letztes Jahr beim Halbmarathon eine 1,19 gelaufen. Gut, das war jetzt das Kona-Jahr, aber interessanterweise ist er dieses Jahr eigentlich nahezu in einer ähnlichen Form. Er schwimmt lange, also schwimmt halt momentan super wenig, hat sich auch für Marbella qualifiziert, aber schwimmt momentan fast gar nicht oder einmal pro Woche. Radfahren ist er fit, Laufen ist er auch fit, da ist er beim Halbmarathon, glaube ich, jetzt eine 1,20 gerannt, also irgendwie 40 Sekunden langsamer als letztes Jahr. Aber da würde ich ganz klar sagen, hat der auch das Zeug, unter 2,50 zu laufen. Und der könnte jetzt Play It Safe machen, könnte eine 2,52, 2,53 laufen, der kann aber auch eine 2,48 rennen. Kai ist noch nie unter 2,50 gelaufen, der ist, glaube ich, 2,50 noch was, also ganz, ganz, ganz knapp ist er über 2,50 gelaufen. Der hat den Viererschnitt Safe auch drauf. Und irgendwie wär's, und für Basti und auch für Kai, glaube ich, wär's für beide 3,50 wäre zu schnell. Definitiv. Das können die beide nicht laufen. Das ist ja unter 2,45.
Ja, genau. So. Das ist auch diese magische nächste Marke wieder, ne? Weil 2,48, klar, das ist ein geiler
Unter 2,50.
Ja, schon. Aber halt irgendwie, so wie diese 3-Stunden-Marke, die nächste, die dann ist halt schon so unter 2,45. Das ist ja dann.
Naja, wir brauchen nicht drüber zu reden. 2,44 ist geiler als 2,46.
Ja,
definitiv, definitiv.
Aber das Ding ist, wahrscheinlich wirst du dann hinten raus auseinanderfliegen und dann wird es ganz bitter.
Und, das glaube ich auch. Das glaube ich
da
auch.
Da brauchst du vielleicht, also ich glaube für so ein Ding, weil das ist dann ja schon wieder, da muss halt alles passen.
Genau.
Da bräuchst du vielleicht dann irgendwie nach Berlin, wenn du nochmal dann Valencia laufen würdest im Dezember oder so. Dann könnte man das Projekt angehen.
Ja,
dann wird's jetzt funktionieren, aber so ist wahrscheinlich Viererschnitt loslaufen. Und klar, der erste Kilometer ist dann eh immer schneller, dann irgendwie auf 4.0 setteln oder auf 3.59, 3.58, irgendwie so, 4.01 mal zwischendurch. Und dann ist halt die Frage, wie fühlst du dich bei Halbmarathon und bei 30? So, und bist du dann so richtig im Rennen drin und merkst, es ist super easy und ich gehe einen Schritt mehr. Ich meine, dann ist es halt zu spät, um unter 42 zu laufen, aber
Traum-Szenario, das
Negative wäre natürlich mega.
Genau, Traum-Szenario wäre tatsächlich, mit den beiden Jungs so 1,23 anzulaufen, was glaube ich für die zwei auch noch tolerierbar war. Und dann, und das müsstest du halt früher entscheiden, dann eine 1,21 hoch drauflaufen, dass du so eine 2,44,50 hast. Aber das müsstest du dann ja auch schon tatsächlich beim Halbmarathon entscheiden, weil ja, den Zehner noch in der 38 zu rennen, das geht nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, wie du auch sagst, also ich merke halt, das ist ja auch das, was ich vorher schon mal gesagt habe, so dieses Viererschnitt, das war früher auch im Ironman meine Pace, jetzt mit den neuen Schuhen, das ist, ich glaube, da bin ich so ökonomisiert. Das ist ja auch das, was ich beim 30er mit Basti gemerkt habe, dass ich halt auf einmal mich beim Viererschnitt total wohlgefühlt habe, dass der Puls bei der Geschwindigkeit relativ stabil ist. Und ich glaube, es macht mehr Spaß, das jetzt wirklich safe zu gehen und zu sagen, und selbst dann ist es ja immer noch, ich meine, das sind halt einfach 42 Kilometer und ich weiß nicht, wie meine Oberschenkel oder was sich nach 30 wie sich es nach 30 Kilometern anfühlt und wie sich dann der letzte Zehner anfühlt. Also natürlich ist es eine Nutrition-Sache. Ich glaube, sehr viel wird jetzt auch nochmal davon abhängig sein, wie der letzte Long Run läuft. Das ist ja der mit den 3x8 Kilometer auch, wo ich dann schon die letzten 8 Kilometer im Trainingslauf dann in 3,50er Pace laufen will. Und ich glaube, wenn das jetzt so laufen würde, dass ich zweimal 8 Kilometer mit Finger in der Nase im Vierer Schnitt laufe und die dritten 8 dann im 3,50er oder noch schneller laufe, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, kannst auch schneller laufen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das wird nicht der Fall sein, weil ich merke auch.
Im Training wird das eh nicht der Fall sein. Also dann wärst du ja in der Form, die das, noch schneller wäre.
Genau.
Also
das
ist ja, ne, das ist ja dann auch, wenn du getapert wirst und dann voll. Ja. Geloadet und diese
andere Schuhe auch und so.
Ja, und Adrenalin, selbst wenn du die gleichen Schuhe anziehst, auch das Adrenalin, was dann immer vor dem Wettkampf nochmal ist, wie du eben gesagt hast, mit Startnummer anbringen und so.
Ganz andere Geschichte.
Das ist körperlich auf ein ganz anderes Level erstmal wieder. Also sonst könnt im Training eine Bestzeit laufen, das können ganz, ganz, ganz wenige Leute. Das ist,
Das ist
ein ganz anderer Schlag. Und
absolut.
Das wird schwer. Aber klar, dann, wenn du das kannst, dann musst du fast.
Aber das mache ich nicht. Also es wird A, wird das nicht der Fall sein und B, also irgendwann fängt es ja auch diese lineare Leistungssteigerung, die flacht dann ja auch irgendwann ab.
Ja, die so, wird jetzt und, abflachen, genau an dem Punkt, wo du jetzt bist.
Nee, ich habe ja, also ich bin tatsächlich jetzt die letzten 4 Wochen auch, inklusive auch des Halbmarathons, bin ich jetzt 70 Kilometer pro Woche gelaufen.
Mhm.
Ist ja auch ganz witzig, weil uns hatte doch der eine geschrieben, dass er die unter 2,50 mit 75, nee, mit drei, was hatte, 3 Läufen pro Woche, aber nicht mehr als 75 Kilometer.
Ja, genau.
Wir gedacht haben, okay, so wenig ist 75 auch nicht. Und da merkt man halt schon, dass 70 Kilometer pro Woche, das ist echt gut machbar. Das ist jetzt auch zeitlich kein so großer Aufwand, das sind 5 Stunden. Das
ist eigentlich krass, wenn du dir das überlegst, da will ich nochmal kurz rein, weil wenn du so jetzt hörst, 70 Kilometer, so erstmal. Klar, man hat immer bei uns jetzt Triathlon-Training im Kopf. Das ist ja schon so, wo du sagst, das ist eine richtig gute Laufwoche. Und wenn du das auf 3 Läufe runterbrichst, dann zählst du so 20, 20, 20, bin erst bei 60, 20, 20, 30. Mhm. Boah, 2,20er und ein 30er jede Woche, das ist schon viel. Das ist schon richtig viel Laufen. Und
ja gut,
dann
aber wenn du nur läufst du ja 4 bis 5 Mal pro Woche. Und dann ist es wieder nicht so viel.
Nee, genau, aber also ist ja egal, ob du es auf einen Zehner verteilst oder jeden Tag einen Zehner läufst, was weiß ich. Und dann rechnest du es runter und dann sind das wirklich nur 5 Trainingsstunden.
Ja, genau. Also wenn das du halt 14 oder 5 bis 5,5, ist ja auch letztendlich auch egal, wenn man halt nicht so schnell läuft.
Ja, oder
dann
6.
Darum geht es
ja nicht, aber 7, aber
es ist
ja
letztendlich
nicht 20.
5-mal pro Woche eine Stunde Sport.
Ja.
So, das ist völlig okay. Und wenn du dann noch deinen einen Long Run hast, wo du wo du halt 2 Stunden läufst oder noch.
Du machst mir gerade keine Werbung für meine Idee, einen Ironman zu machen, merke ich.
Nee, das ist das ja. Und da ich ja drinstecke, Nicky Boy, weiß ich halt einfach, dass das eine komplett andere Geschichte ist. Das ist ja auch das, das ist ja wirklich das, was ich meine. Ich meine, wie habe ich mir vorgenommen, 2x pro Woche Krafttraining zu machen? Stattgefunden hat es bisher, also ich habe...
Oh, ich mach's. Ich mach's.
Ja,
ich mach's.
Natürlich, also da würde ich mir auch wirklich in den Hintern beißen, wenn es jetzt daran scheitert. Aber ich habe die Läufe alle gut vorbereitet, ich habe die alle gut nachbereitet. Das ist haut gut hin. Ich mache auch die Übungen, also das ist jetzt nicht so. Aber Krafttraining, was ich mir eigentlich fest vorgenommen habe von Tobi, die Big Five, die man zu Hause machen kann, die war natürlich auch ein bisschen durch Urlaub und also wobei Bullshit.
Jetzt hör doch
Ausreden,
auf.
Ausreden ich. Ja, ist. Ich habe ja schon währenddessen aufgehört. Nein, ich habe ja schon währenddessen aufgehört. Also Bullshit, da war ich zu faul. Ich sag, wie es ist.
Ausredenkatalog, Seite 3, Abschnitt 4a.
Definitiv, wird aber gestrichen, wird nicht anerkannt vom Coach. Also pure Faulheit.
Also bei mir ist echt, ich habe es ja letztens schon in irgendeinem Podcast gesagt, das ist krass, durch jetzt diese vor allen Dingen Squats einbeinig und so, dass ich oder ich habe es vielleicht nicht im Podcast gesagt, sondern nur dir.
Mhm. Mir hast du es erzählt, genau.
Ja, das kann auch sein.
Ich
kriege manchmal nicht durcheinander, wenn wir, ob das jetzt Podcast war oder ob wir so telefoniert haben, wo ich jetzt was erzählt habe. Und das merke ich jetzt halt immer noch so krass, dass ich wirklich bei jetzt auch den ersten Läufen habe ich so ein bisschen drauf gemerkt, dass ich echt den Hintern irgendwie so ein bisschen ansteuern kann, was ich wirklich ja, nie drauf geachtet habe, sondern einfach gelaufen bin. Und auch beim Radfahren, dass ich bin jetzt mal so ein paar Sweet-Spot-Intervalle und so wieder gefahren und da merke ich es auch total. Ich bin echt gespannt, aber ich glaube, das ist, da ist definitiv noch richtig viel Potenzial bei mir und ich fühle mich deutlich stabiler, auch selbst auf dem Fahrrad. Was ich nicht mitgerechnet hätte. Also ich habe ja immer, auch im Project habe ich ja auch schon Krafttraining und sowas gemacht. Aber halt immer so, ja, ich habe halt das gemacht, was du aufgeschrieben hast und nie so super bewusst und auch dann versucht, dann reinzufühlen. Aber ich glaube, das ist schon, also es kann schon einen richtigen Unterschied machen, gerade je älter du wirst.
Ja, und ich meine, man muss halt schon auch ganz ehrlich sagen, ich meine, die Folge mit Tobi und auch die Videos, das war halt schon einfach ein wirklicher Gewinn. Also danke auch nochmal an dieser Stelle. Diejenigen von euch, die das noch nicht gehört haben, Tobi vom, wie heißt die?
Therapieloft
Fichtelgebirge, ganz genau. Athletiktrainer von sehr, sehr vielen deutschen Top-Profi-Athleten. Wahrscheinlich am bekanntesten durch die Zusammenarbeit mit Anna Haug geworden. Der hat ja wirklich da auch sehr guten Input gegeben, einmal im Podcast und dann halt auch nochmal sensationellen Input in den Videos auf YouTube. Muss man wirklich sagen, dass das ja auch nochmal, der hat das ja auch nochmal anders erzählt. Das sind ja diese Feinheiten. Wie machst du halt einen Ausfallschritt? Du machst halt den Ausfallschritt so, dass halt einfach der Glut richtig arbeitet. Wie machst du genau. Die Kniebeuge halt so?
Habe ich auch Glut immer richtig gemacht. Bis dahin, das muss ich genau auch ehrlich
das,
sagen.
Das ist genau das, was ich meine. Also, und das ist halt das, was halt einfach Champions Training von normalen Krafttraining unterscheidet. Und diese Feinheiten, die machen es halt aus. Und dann natürlich auch nochmal bei dir, wo du jetzt natürlich auch nochmal ganz bewusst den Fokus drauf legen kannst. Eine Verletzung beinhaltet ja auch immer eine Chance, alte Verhaltensmuster, alte Bewegungsmuster aufzubrechen und das halt neu zu lernen. Und wenn du jetzt beispielsweise sofort den Fokus auf eine höhere Schrittfrequenz setzt, haben wir auch schon oft erzählt, 1 Schritt pro Minute bedeutet 5% weniger Verletzungsrisiko.
Aber das ist bei mir schon mal ganz gut. Ich habe schon immer so, wenn ich laufen gehe, auch wenn ich locker laufe, so eine 160er.
Ja, das ist bei deiner Größe, aber du kannst natürlich trotzdem nochmal versuchen, 4-5 Schritte pro Minute mehr zu machen, auch mal Richtung 165 zu gehen. Ja. Denn ich denke auch mit deiner Größe, wenn du nachher einen 10er richtig gast, kannst du auch auf 170, 172 Schritte pro Minute kommen. Ich glaube, das haut schon hin.
Muss ich mal
haben wir, glaube ich, auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir, nee, da haben wir noch gar keinen Podcast aufgenommen, aber da, es war, glaube ich, anders. Ich glaube tatsächlich auch, dass Frodo, als er sein, was war das, Ermüdungsbruch im Becken hatte oder im Sacrum hatte, nach diesem Superrennen 2019, als er 70.3 Weltmeister geworden ist, was für mich ja immer noch eins der faszinierendsten Rennen überhaupt war, wo er diesen Wahnsinns-Battle mit
Südafrika Alistair, war das, ne?
Alistair Brownlee und Javier Gomez gehabt hat. Irres Rennen, Wahnsinn. Da ist er, was ist er da hinten raus? Ich glaube, eine 1.6 ist er draufgelaufen, ohne die Wunderschuhe. Also unfassbar starkes Rennen. Und danach hatte er dann ja den Ermüdungsbruch auf dem Flug. Ich weiß gar nicht, ist er zurück nach Australien geflogen? I don't know. Auf jeden Fall hatte er diesen Ermüdungsbruch im Becken, glaube ich, oder im Sacrum. Und danach, da war er auch wirklich lange raus, ich glaube 5-6 Wochen Laufpause, Und gefühlt hat er danach seine Schrittfrequenz auch nochmal hochgebracht. Nee, 19 war das gar nicht. Bullshit, 19 war ja das phänomenale Rennen, als er Hawaii gewonnen hat. Ich glaube, 16 war das, als er 70-3 Weltmeister geworden ist. 19 hat er dann ja dieses Wahnsinnsrennen in Kona gehabt, als er auch den Streckenrekord damals dann pulverisiert hat. Ich glaube, 16 ist er 70-3 Weltmeister geworden in Südafrika. Und ich glaube tatsächlich, dass er dann auch nochmal die Schrittfrequenz höher gebracht hat als vorher.
Nee, 2015 Zell am See und 2018 Südafrika.
18 war das und 19 hat er dann das legendäre Rennen in Kona gewonnen, genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass er da die Verletzung auch nochmal genutzt hat, um die Schrittfrequenz so ein klein bisschen höher zu bringen. Das ist natürlich größenabhängig, aber auch die großen Läufer können versuchen über eine höhere Frequenz. Also ich würde einfach mal, du kannst ja ein bisschen damit spielen, so. Aber du hast es ja eh auch schon bewusst im Kopf und das zeigt ja einfach auch schon, dass du es drin hast. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass halt eine Verletzung und wo man halt mal ein bisschen länger raus ist aus einer Disziplin, immer die Chance beinhaltet, den Bewegungsablauf, der natürlich über Jahre eingebrannt ist, so ein bisschen zu verfeinern und das halt auch besser zu machen. Ich meine, war jetzt ja auch wieder krass beeindruckend zu sehen, wie Hayden Wild das T100-Rennen, es war ja krass, wie der das Ding dominiert hat. Also ich fand das auch witzig, weil ich habe einen Teil des Laufs gesehen, wo dann der Kommentator immer meint, ja, und das ist ja, der dreht sich jetzt ja um und Jelle Gehns kommt da ran. Der hat das Ding einfach dermaßen kontrolliert. Ich meine, der ist ins Ziel gekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat sich hingesetzt, hat da sein Picknickbeutel ausgepackt und hat erstmal seine Carbs reingefahren. Das war ja auch wirklich so, saß da irgendwie eine Minute nach dem Zieleinlauf. Ich glaube, Jelle Gehns war drin, der Drittplatzierte noch nicht. Und hat erstmal seine Tupperbox ausgepackt und hat erstmal das Meal Prep gegessen. Also es war wirklich dermaßen so.
Habe ich auch noch nicht gesehen vorher. Das war irgendwo.
Wirklich, wirklich. Ich meine, Shake kennt man ja oder Kirschsaft oder was auch immer, aber sich hinsetzen, Picknickkorb auf und erstmal da die Box rein. Und
eine Box Reislöffel.
Sensationell. Also das fand ich wirklich cool. Am nächsten Tag, ich glaube, da hat er tatsächlich. Der Lauf war gar nicht so schlecht. Ich habe es mir danach einfach nochmal in der Ergebnisliste angeguckt. Ich glaube, er ist ja 11. oder 12. geworden. Alex Yee ist, glaube ich, 9. geworden. Der Lauf war tatsächlich, glaube ich, der dritt- oder viertbeste Lauf. Aber ich glaube, beim Schwimmen hat er kassiert und ist dadurch nicht in der Position gewesen, ganz nach vorne zu laufen. Aber nichtsdestotrotz war das ja eine Wahnsinnsleistung, die er da gezeigt hat. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich glaube, dass er vorher auch schon motorisch, wobei ich den Laufstil jetzt nicht besonders elegant finde. Es sieht ja irgendwie strange aus, wie er läuft.
Bei Hayden Wild?
Finde ich ja. Ich finde, er hat keinen schönen Laufstil. Also er läuft ja sehr aufrecht.
Doch.
Finde ich nicht. Also wenn du das jetzt irgendwie mit Jelle Gehns oder mit Patrick vergleichst oder so, finde ich nicht, dass er, oder auch mit Gustav Iden, finde ich nicht, dass er jetzt so wie so ein Läufer aussieht. Ich finde, das sieht sehr...
Ja, das stimmt, aber du siehst halt, dass da richtig Vortrieb drin ist bei ihm halt, ne?
Das ja, aber er sieht einfach schnell aus. Ja, schnell sieht's aus, das stimmt. Aber ich finde, er hat so überhaupt.
Ich finde immer alles, was schnell aussieht, gut.
Aber es sieht irgendwie so ein bisschen stachsig aus, was natürlich jetzt Schande auf mein Haupt. Ich meine, das ist einer der besten Athleten der Welt und das meine ich natürlich auch mit wahnsinnig viel Respekt. Aber ich finde, Jelle Gehns, da ist nochmal ein anderer Zug. Das ist echt nochmal, oder S. Gentle oder Anna Haug früher oder so. Das ist dann nochmal ein anderer Laufstil. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass er halt seinen Sturz auch genutzt hat, vielleicht auch im Wasser. Da wird es natürlich noch massiver gewesen sein mit der Schulter. Vielleicht hat er da auch noch irgendwie eine eingeschränkte Flexibilität oder sowas, wo er ja sehr viel dran gearbeitet hat. Aber da wird er wahrscheinlich auch noch mal geguckt haben, dass er vielleicht irgendwie an der Rotation noch mal ein bisschen mehr arbeitet und so. Also das beinhaltet ja auch immer eine kleine Chance, sowas. Alte Verhaltensmuster halt aufzubrechen oder Bewegungsmuster aufzubrechen. Und da kannst du jetzt natürlich auch ganz klar sagen, ey, pass auf, ich versuche mich irgendwie muskulär einfach so aufzustellen, dass ich stabiler bin. Versucht den Bewegungsablauf auch von Anfang an super zu machen, einfach bewusster, ja. damit du halt
ja, nicht so nur das, sondern bei mir ist ja sogar, ich meine, ich denke, alle Zuhörer wissen es oder die meisten, dass ich ja vom Schwimmen auch komme. Klar, jetzt schon super lange Triathlon mache, aber wenn man es von Schwimmern kennt, da sind da die Bänder im Fußgelenk auch eher lax und eher so ein bisschen hyperflexibel und ich habe da nie wirklich bewusst dran gearbeitet. Und wenn man wirklich schnell und gut laufen will, ich hätte einfach schon viel früher auch mit wirklich Fußgelenks, nicht nur Krafttraining, sondern auch mit kleinen Sprüngen, Plyo-Training und sonst was arbeiten müssen, um da eben wirklich diese Steifigkeit hinzukriegen, dass ich halt wie eine Feder vom Boden wieder wegkomme Und das eben noch kombiniert bei meiner Größe, dann ist es halt doppelt schlimm, dass ich das nicht gemacht habe. Und das ist halt mit Sicherheit bei mir ein Ding, wo im Laufen noch richtig, richtig viel Potenzial drin ist. Also alleine nur, wenn ich das gleiche Training mache, was ich schon öfter gemacht habe, aber dann halt da an diesen Sachen arbeite und wirklich gucke, dass ich da das Sprunggelenk mal ordentlich auftrainiere und entsprechende Übungen mache. Ich glaube, da ist schon noch eine richtige Leistungsreserve auf jeden Fall drin. Also da bin ich auch gespannt und ich will es jetzt halt auch machen und sehe es halt genauso, wie du jetzt sagst, auch als Chance, das jetzt von Anfang an mit Physio halt da ranzugehen und einfach dann diese Übungen, die man dann macht, einfach beizubehalten und in den Alltag und ins Training zu integrieren und dann einfach durchzuziehen, das Ding. Und in der zweiten Werbung, Whoop, unser Presenter. Und Görgemein, was sagt denn dein Recovery Score nach so einem Rennen eigentlich?
Es hat sich ausgewirkt.
Das Lustige ist, warte. Ich hatte das ja, ich habe letzte Woche das mit Fred gemacht. Der hatte, glaube ich, Paar 30 im Roten. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, also das ist ja wirklich, rote Bereiche hatte ich ja die ganzen letzten Wochen nicht mehr. Das trägt ja, aber gut, ich meine, Fred hat einen Weltklasse.
Ironman ist ja noch was anderes.
Ironman ist nochmal eine ganz andere Geschichte als ein Halb-Ironman. Tatsächlich ist es aber so, dass ich lange, Ewigkeiten keinen roten Bereich mehr hatte. Es war aber so, dass ich am Sonntag noch wirklich einen Erholungswert hatte von 77%. Also auch am Race Day war ich richtig, richtig gut erholt. Und dann am Montag war wirklich der niedrigste Wert seit Wochen tatsächlich mit 38%.
Oh, also, das ist aber auch haarscharf vorbei am roten Bereich.
Ja, aber immerhin, ist noch gelber Bereich.
Ja, aber krass.
Was primär aber auch tatsächlich, und das finde ich halt auch ganz faszinierend, wir haben ja darüber gesprochen, dass meine HRV jetzt wirklich durchs bessere Schlafen deutlich höher gegangen ist. Wahrscheinlich auch parallel durch die Form. Aber vorher war es ja so, wenn ich mal einen Wert über 40 hatte, war das ein Highlight. Und ich war eher immer so bei 33. Und jetzt bin ich ja immer so zwischen 45 und 50, was die HVR anbelangt. Und jetzt war ich bei 35 nach dem Rennen. Also da war ich dann wirklich schon ein bisschen runter.
Back to normal.
Und auch ganz spannend, back to normal, genau. Und die Herzfrequenz war halt, der Ruhepuls war deutlich höher als sonst. Und auch spannend auch die Atemfrequenz. Also du hast richtig gesehen, dass halt einfach alle Parameter nach dem Wettkampf hochgeschossen sind, obwohl ich mich am Sonntag jetzt gar nicht so schlecht gefühlt habe. Aber du hast es dann doch gesehen.
Aber das ist natürlich normal, das ist eine Belastung. Aber weißt du, was ich ganz interessant finde? Ich finde was anderes viel interessanter. Also das ist ja erwartbar, dass nach dem Rennen die Werte einfach runtergehen. Ich finde viel interessanter, dass bei dir durch ein paar gute Umstellungen, also einmal wieder deutlich regelmäßiger und mehr Sport und mehr Schlafhygiene, dein neues Normal so viel höher ist, dass jetzt dein schlechter Wert das ist, wie du früher normal durch den Alltag gestrahlt bist.
Ist krass, absolut, definitiv. Das ist echt faszinierend. Und was auch spannend ist, weil du das ja auch mit bei Fred gesagt hast, ist es bei mir auch so. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, aber das Koffein am Abend bei mir auch dafür sorgt, dass ich besser schlafe. Also ist jetzt auch ein ganz, ganz klarer Trend. Ich habe das ja wirklich versucht, immer so zu reduzieren, dass ich wirklich spätestens mittags meinen letzten Espresso trinke. Liegt jetzt auch momentan, ist es einfach, weil wir abends jetzt wenig weggehen. Aber wenn ich jetzt abends dann doch nochmal irgendwie einen Espresso oder so getrunken habe, schlafe ich besser.
Ja, krass.
Ja, total.
Ja, siehst du mal, das könnt ihr alles rausfinden mit Whoop, wenn ihr auch Bock habt, das für euch mal zu tracken und diese Daten alle für euch zu haben und auch mit dem Körpergefühl abzugleichen. join.whoop.com/pushinglimits oder Link in den Shownotes. Da bekommt ihr über unseren Link 4 Wochen Whoop kostenlos zum Testen. Und ihr könnt einfach mal ausprobieren, ob das was ist für euch oder eben nicht. Und wenn es nichts ist, schickt es zurück. Und sonst geht ihr halt in die Mitgliedschaft und behaltet das Ding. Und seid so begeistert wie wir. Und vielleicht hebt ihr auch alle Werte auf ein neues Level, so wie Nils. Und jetzt hier wieder rein in den Podcast.
Also diese Leg-Stiffness oder gerade Ankle-Stiffness, es ist ja auch tatsächlich auch ein sehr wichtiger Faktor für die Laufökonomie. Ist jetzt in den letzten Jahren natürlich ein klein bisschen durch die Carbon-Schuhe, die ja letztendlich nichts anderes sind als halt diese Leg Stiffness, weil die Carbon-Platte halt dafür sorgt, dass der Fuß hinten hochgeschossen wird. Es ist so ein
aber
bisschen,
natürlich kannst du auch noch mehr davon profitieren, wenn das schon gut ist, ne? Also das ist ja eine Carbon-Platte hin oder her. Die hat ja jeder dann.
Ja, klar. Wobei tatsächlich Läufer, die die größer sind oder die nicht so einen guten Laufstil haben, von der Carbonplatte noch mehr profitieren als Läufer, die ohnehin schon einen guten Laufstil haben, weil halt einfach das Anfersen vereinfacht wird, gerade auch nachher im ermüdeten Zustand. Also das ist tatsächlich so. Aber diese Leg Stiffness, das ist ja auch ein Argument dafür, weswegen, es hat sich ein bisschen geändert, aber ich glaube, Läufer laufen schon immer noch die absolute Weltspitze nahezu jeden Tag. Ich glaube, einen Tag pro Woche sind sie mittlerweile auch so, dass sie wirklich das System ein bisschen in Ruhe lassen. Aber was halt extrem davon profitiert, ist halt einfach diese Festigkeit des Sprunggelenkes. Es muss natürlich durch gute Mobility und durch gute Physiotherapie muss das Fußgelenk natürlich flexibel gehalten werden. Das kennt man ja, wenn man irgendwie ein blockiertes Fußgelenk hat, zieht sich das natürlich durch den ganzen Körper durch und führt dann irgendwann zu Muskelproblemen oder Sehnenproblemen. Aber letztendlich ist es so, dass halt ein sehr hohes Volumen im Laufen dafür sorgt, dass halt dieses Sprunggelenk einfach sehr, sehr steif ist. Und damit meine ich das nicht im negativen Sinne, sondern dass du dadurch halt eine sehr, sehr gute Ökonomie hast. Wie du es gesagt hast, im Grunde wie so eine Feder, die halt auf Spannung ist. Und Schwimmer, wie du hast es gesagt, oder auch viele, auch so ehemalige Basketballspieler, das ist ja auch so, dass die halt unzählige Male umgeknickt sind und dadurch Bänder- und Sehnenapparat im Sprunggelenk halt einfach total ausgeleiert ist. Und da ist es halt dieser ganz schmale Grat auch als Trainer oder dann halt auch als Athlet zu gucken, okay, wie schaffe ich es, dass ich so viel laufe, dass sich diese Stiffness erhöht, ich aber nicht Probleme bekomme, weil meine Gelenke halt nicht flexibel oder nicht steif genug sind, nicht fest genug sind. Und wie du es gesagt hast, Plyometrieübungen, Sprünge sind da sehr hilfreich. Auch da muss man unheimlich aufpassen. Wenn man es zu viel macht, kann man sehr, sehr schnell einen Chin-Split kriegen, also Knochenhautreizungen am Schienbein. Aber wenn man da eine gute Dosierung findet, ist sowas, oder was natürlich auch ein perfektes Tool ist, ist Seilspringen. Auch das ist richtig, richtig gut zum Warm-up halt, in Integration im Krafttraining. Und das sind auch tatsächlich Sachen, wenn ihr euch jetzt so ein bisschen erwischt fühlt oder an der Nase gepackt fühlt und denkt, ah, da habe ich auch immer mit Probleme. Und ihr wisst auch, dass ihr, wenn ihr beispielsweise müde werdet, die Ferse nicht mehr richtig gut hochbekommt oder Probleme
oder habt. Oder überhaupt die hochbekommt, so wie ich.
Genau. Den Abdruck zu kontrollieren, zu merken, dass ihr sehr instabil werdet oder so. Das sind wirklich Sachen, wo jetzt eigentlich am Ende der Saison super dran gearbeitet werden kann, wo man wirklich sagen kann, okay, den Laufumfang haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich bei älteren Athleten ja tatsächlich auch aufgrund dessen kein großer Fan mehr davon bin, eine richtige Offseason zu machen, dass man gar nicht mehr läuft, was ich bei Weltklasseathleten oder bei jungen Athleten schon angebracht finde, dass sie 3-4 Wochen wirklich mal auch gar nicht laufen, das schadet meiner Meinung nach nicht. Und gerade auch, wenn man Probleme hat mit dem Bänder- und Sehnenapparat, ist das ein guter Zeitpunkt, um das Ganze mal auszuheilen. Die meisten haben ja irgendwie Ende des Jahres so ein bisschen Probleme und müssen ein klein bisschen aufpassen. Und wenn man da mal sagt, so, du machst jetzt mal 3-4 Wochen lang überhaupt keinen Laufkilometer, ist es völlig okay. Wenn die Athleten älter sind, jenseits der 45, würde ich sagen, macht es schon Sinn, zweimal pro Woche noch so 30 Minuten laufen zu gehen, 30 bis 40 Minuten, damit halt einfach dieser Bänder- und Sehnenapparat fest bleibt. Also damit die Spannung nicht rauskommt. Wenn sie natürlich Probleme haben, Knochenhautreizung oder Plantarfasziitis oder sonst irgendetwas, dann können sie Pause machen oder sollten sie auch Pause machen. Aber wenn dem nicht so ist, ist es eigentlich besser, diese Spannung, diese Struktur festzuhalten. Und da würde ich tatsächlich zweimal pro Woche noch 30 Minuten laufen gehen, um halt einfach diese Struktur nicht aus der Spannung rauszubekommen. Auf der anderen Seite kann man, oder dazu ergänzend, sollte man dann aber, wenn man weiß, man hat da Probleme mit, wirklich versuchen, halt langsam mit Sprüngen anfangen, wie gesagt, Seilspringen zu machen, Fußgelenksarbeit zu machen und solche Sachen, um halt einfach da von Beginn an das Fußgelenk, das Sprunggelenk, die Bänder und Sehnen in den Füßen auch zu festigen, um dann halt im November, Dezember auf einer festeren Basis quasi, auf einer besseren Karosserie die Laufkilometer zu starten. Das bringt
aber den Umfang ein bisschen runterbringen, das ist dann halt wichtig, ne?
Also wenn in der Zeit, ja, unbedingt.
Genau, mit Sprüngen anfangen, nicht jetzt irgendwie das Volumen gleich halten.
Nein.
Trainingslauf- oder Wochenkilometer runter und dann halt die
Plyo mit reinnehmen. Genau, und das kann man tatsächlich, finde ich, auch schon in der Offseason ruhig machen. Also man sollte ja versuchen, dann vielleicht auch mal, also Krafttraining ist auch so etwas, was ich versuchen würde aufrecht zu erhalten, noch einmal pro Woche Krafttraining zu machen, um halt da dann einfach auch das System stabil zu halten. dann kann man ja vielleicht auch mal wirklich Sachen machen wie Yoga. Da gibt es ja mittlerweile auch so viele Angebote explizit für Läufer, wo halt auch schon die Kräftigung im Vordergrund steht. Oder man macht halt einfach Sachen, die man sonst hinten anstellt. Alle, die irgendwelche Ballsportarten machen, haben vielleicht dann Bock im Winter mal wieder Tennis zu spielen, Badminton zu spielen. Padel-Tennis ist jetzt ja auch wahnsinnig cool. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast.
Macht klar, riesig, mega geil.
Riesig Spaß. Geil. Ist auch selbst für Leute, die jetzt nicht so gute Ballschlägerkoordination haben oder Augenballkoordination haben. Padel, das geht eigentlich relativ einfach. Also das muss man wirklich sagen, macht tierisch Spaß und ist, finde ich, auch nochmal anders als Squash. Squash, finde ich, ist irgendwie so ein harter Hammersport. Padel-Tennis ist irgendwie echt cool. Also man sollte auch mal versuchen, ein bisschen neue Reize zu setzen, aus diesen drei Disziplinen ein bisschen rauskommen. Aber was man tatsächlich machen kann, meiner Meinung nach, ist in dieser Phase, wo man halt einfach das Laufvolumen aufs Nötigste runtergemacht hat, dass man tatsächlich mit diesen Sachen schon anfängt. Dass man halt wirklich sagt, okay, nee, ich mache mal so ein paar Plyometrieübungen oder ich baue vielleicht, wenn ich zweimal pro Woche laufe, ein paar Lauf-ABC-Übungen rein, ein paar Sprünge rein. Wie gesagt, Seilspringen, mach vielleicht zum Warm-up mal 5 Minuten Seilspringen, um das System schon so mal langsamer dran zu gewöhnen, dass wenn ich dann anfange, das Laufvolumen wieder höher zu nehmen, die Karosserie halt besser ist als vorher. Also das, da bist du jetzt natürlich genau in dieser Phase drin und das ist ja super, wenn du das jetzt machst, mehr geht ja nicht. Also du musst es eh schon machen, damit das Sprunggelenk, Fußgelenk halt einfach wieder flexibel wird, damit es wieder beweglich wird und wenn du das dann halt noch kombinierst mit solchen Sachen, das ist halt perfekt. Definitiv.
Ja, ja, genau. Und dann halt versuchen, genau, im Laufumfang irgendwann wieder langsam zu steigern, aber ich kann ja eh nicht jetzt super schnell steigern und dann passt das schon. Wir haben Soundprobleme. So, läuft wieder. Jetzt, dieses Kopfhörer haben die Bluetooth-Verbindung aufgegeben. Jetzt, guck mal, deswegen habe ich so ein Kabel. Das
ja, ich weiß.
Nein, Bluetooth aber ist schon angenehmer. Das Kabel nervt mich schon immer. Ich hab die hier nur noch rumliegen und die funktionieren. Dann denke ich mir immer, warum soll ich mir was Neues kaufen, wenn es nicht funktioniert? Aber ja, nee, wir waren dabei. Ich habe gesagt, den Laufumfang kann ich jetzt durch die Verletzung, wenn ich anfange, eh nicht in den nächsten Wochen wieder auf 70 Kilometer bringen. Von daher ist das, also gerade ist das Geile daran, ich mache das nicht, weil ich denke so, oh ja, da habe ich noch voll die Leistungsreserven und hätte ich das schon mal viel eher gemacht und so. Das, klar, sage ich mir jetzt auch. Aber bei mir ist eher so, ich kann jetzt nicht viel laufen. Was kann ich denn machen, was mir was bringt? Weißt du, so dieses.
Ja, du bist richtig, so
wie,
das finde ich.
Wie auch jetzt schon so, ich habe schon überlegt, ob ich Aquajoggen gehe.
Oh, Halleluja.
Aber ich bin noch so 15% davon entfernt. Wahrscheinlich mache ich es einmal und dann nicht mehr. Aber so, weißt du, so weit ist schon.
Ellipsentrainer. Ich meine, das geht jetzt, das ist ja auch so. Das ist ja auch dieser, weißt du, dieser
Elliptical. Habe ich gesehen bei Martin van Riel.
Ja, das ist echt,
im letzten Video für den Weg zu Nizza. Habe ich auf der Rolle geguckt.
Habe ich aber tatsächlich auch bei einigen Athleten jetzt angewandt.
Und Sprünge macht er auch.
Das ist krass, wie das funktioniert.
Also echt?
Das ist wirklich, ja. Das ist wirklich krass. Also wenn du 4-5 Mal pro Woche Elliptical machst oder 3-mal pro Woche, 4-mal pro Woche Elliptical machst. Und dann,
aber dann nicht so an diesen Dingern festhalten, sondern...
Nee, einfach nur hältst dich fest und machst einfach wirklich nur über die Beine. Wirklich nur ja. über die Füße, Beine. Das ist krass, wie du dadurch die Laufmuskulatur hältst. Und, ach, und dann steigst du ein, fängst dann wieder an zu laufen mit, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, machst alle 10 Minuten eine kurze Gehpause, damit das System wieder runterfahren kann. Unglaublich, wie das funktioniert. Also ist wirklich krass.
Ja, vielleicht mache ich das auch nochmal. Da sind wieder ein bisschen auf dem Ellipsentrainer einfach, weil da kannst du natürlich, hast natürlich gar keine Belastung. Das ist natürlich, nee, super gut. Und das Fußgelenk wird noch ein bisschen mobilisiert, genau, gleichzeitig durch, genau, die schöne fließende Bewegung.
Hast aber nicht die anderen, hast keine Knickbewegung, hast keine Pronation, keine Supination, hast kein Risiko.
Genau.
Das Fußgelenk hat immer Kontakt zum Boden, die Ferse. Das ist super. Kannst du ja auch perfekt integrieren, dass du halt irgendwie 20 Minuten Warm-up machst, dann machst du Krafttraining und dann machst du nochmal 20 Minuten Cooldown, hast du halt 40 Minuten. Das ist richtig. Oder kannst ja auch Intervalle machen, machst eine Minute on, Minute off. Das muss ja nicht auch langweilig sein, also dann hast du auch noch ein sehr gutes Cardio-Training. Also das ist schon wirklich ein richtig, richtig gutes Ding, wenn man halt nicht laufen kann gerade. Finde ich persönlich mittlerweile sogar deutlich besser als Aquajogging.
Ich sehe es bald kommen. Jetzt bald steht bei den meisten Triathleten im Pain Cave neben der Rolle ein Elliptical.
Ja, und dem Laufband. Nee, am besten gar nicht erst verletzen. Das ist ja der Schlüssel, dass man sich gar nicht erst verletzt. Das ist ja das Allerbeste.
Das ist das Allerbeste.
Kurz müssen wir aber noch mal einen Namen nennen. Haben wir vorher schon besprochen, der für mich definitiv jetzt schon der, was ist es eigentlich immer? Rookie des Jahres, Shooting Star des Jahres, wird doch immer gewählt vom Trimark. Ich glaube, es ist tatsächlich der Shootingstar des Jahres. Und bei den Frauen bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr war es, glaube ich, Caro Pole. Mhm. Ich weiß nicht, ob Lena Meissner nicht vielleicht schon über den Status hinaus ist. Ob man sie tatsächlich noch so als Shootingstar des Jahres bezeichnen könnte, weiß ich jetzt nicht.
Ja, mit den Erfolgen auf der Kurzdistanz und sowas schon ist dann eher, wenn du jetzt 70-3 und so einzeln betrachtest. Wir warten nee, da ab, wie die Saison noch läuft.
Genau, ist jetzt natürlich auch ein bisschen zu früh.
Dani Kleiser würde ich da mal da, in den Ring werfen.
Genau, das hätte ich auch gesagt. Dani Kleiser wäre es für mich auch. Und aber da, wie gesagt, ja, wahrscheinlich wäre es Dani Kleiser. Muss man sagen,
also bei
momentan.
Mir bis jetzt definitiv.
Definitiv. Okay, sagen wir Dani Kleiser. Bin ich bei dir. Bei den Männern, da gibt es meiner Meinung nach gar keine zwei Meinungen. Denn Fabian Kraft, alter Schwede, 70-3 Europameister, zweiter 70-3 Kraichgau, zweiter Valencia und jetzt Zell am See mit einer Performance. Also richtig, richtig, richtig stark. Also Riesenkompliment an den Kerl. Auch deutscher Meister in der Mixstaffel geworden. Also sieht man auch, dass es einer, der von der Unterdistanz kommt, der auch regelmäßig Top-10-Platzierungen in der Bundesliga macht. Ist jetzt nicht von irgendwoher, kommt das nicht. Aber halt gerade diese, ja man kann ja fast schon sagen, Dominanz. Also nicht nur Dominanz, sondern auch Konstanz. Also ich meine wirklich, Valencia war glaube ich März, April, ja, wo er Zweiter geworden ist. Ja. Dann Kraichgau im Mai Zweiter geworden. Dann in Jönköping 73 Europameister und jetzt Zell am See.
Jeden Monat man, einen mitgenommen.
Ja. Und jedes Mal halt irgendwie Erster oder Zweiter geworden. Also jetzt schon für mich Shootingstar des Jahres.
Absolut. Hast du vor der Saison schon mal von ihm gehört?
Nee.
Ich auch nicht.
Also ja, und jetzt muss ich ganz, bam, bam, ganz bam, ehrlich bam, sagen, Schande auf mein Haupt. Also wirklich krass, was der Kerl abgeliefert hat. Jetzt gerade auch in Zell am See. Also ich fand so dieses Ding von Mika war ja schon ein unfassbar souveräner Auftritt, als er Zell gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Ich glaube, es war letztes Jahr, da als er sie auf dem Rad alle weggenommen hat und dann beim Laufen halt einfach auf Distanz gehalten hat. Aber gerade was Fabian da am Wochenende auch beim Laufen dann gezeigt hat, ich glaube, der hat das Ding ja, ich weiß gar nicht, mit 3 Minuten Vorsprung gewonnen. Das war ja wirklich eine Demonstration.
Knapp 3 Minuten.
Die Demonstration der Stärke, gerade wenn man halt einfach weiß, was auf der 70-3-Distanz abgeht. Und auch wenn man sich die Laufzeiten anguckt, ich meine, Gregor Payet 1:12:25 gerannt, Nick Thompson Dritter 1:13:22, Lasse Priester auch wieder richtig, richtig stark auf Platz 4, 1:13:56, Cameron Main 1:14, war Top 10 bei den Olympischen Spielen in Paris. Also auch nochmal, um da zu zeigen, was das für Kaliber sind, die dabei waren. Und Fabian ist halt einfach eine 1:09:45 gelaufen. Also das ist wirklich, boah, Hut ab vor dem Kerl. Also freue ich mich schon, den jetzt noch weiterhin dieses Jahr zu verfolgen. Mal gucken, ob er dieses Mojo bis Marbella halten kann. Das wäre natürlich unfassbar stark. Aber selbst wenn nicht, glaube ich, das ist wirklich so der Mann des Jahres. Ganz stark finde ich auch Jonas Hoffmann. 2 Wochen vor Nizza.
Zehnter,
1:15 gelaufen. Interessanterweise schlechteste Laufzeit in den Top 10 für einen, der regelmäßig eine der besten Laufzeiten hat. Also das hat er wahrscheinlich auch nicht so häufig, dass er beim Laufen quasi abgehängt, jetzt natürlich nicht. Jonas, du weißt, wie ich das meine. Aber schon auch da wirklich stark. Dominik Sovia kann man auch nochmal nennen, startet auch in Nizza, 13. Platz. Also ist, glaube ich, auch eine Trainingsgruppe, die zwei. Wird ganz spannend sein zu sehen, wie sie, wenn sie 2 Wochen vorher schon so eine Form haben, wie sie sich dann in Nizza präsentieren. Yannick Schaufler dann 14., Arne Leis 17., Fabian Schönke 19. Also wieder extrem viele Deutsche vorne dabei. Aber Fabian Kraft, alter Schwede, also wirklich Kudos an dieser Stelle an den Kerl. Was für eine Saison, wirklich so Durchbruch, würde ich sagen. Und wird super spannend sein zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob er jetzt nach den Rennen auch dann nochmal von der T100 eine Einladung bekommt und da dann jetzt am Ende der Saison nochmal bei irgendeinem anderen Rennen dabei ist und wir ihn da sehen. Ich finde, das ist ja dann immer so nochmal jetzt auf dieser Distanz, Mitteldistanz, die 70-30 T100 Sachen, wo ja einfach dann die Besten zusammenkommen und man dann einfach so sieht, wo steht man in dem Vergleich zu eben den Hayden Wilds und sonst aus dieser Welt. Wobei mich jetzt diese 70-3s dieses Jahr viel, viel mehr gecatcht haben als die T100-Rennen, muss ich sagen. Also die habe ich echt verfolgt. Die T100-Rennen Oh, nicht so richtig. Wo dann auch so London, ich habe jetzt, du hast gesagt, du hast geschaut ein bisschen mit Hayden, hast ihm gesehen, wie er ein Picknick gemacht hat im Ziel. Sowas irgendwie auch gefühlt, wo ich dann jetzt, nee, das war nicht London, das war French Riviera.
French Riviera.
Wo er das Picknick gemacht hat. Komisch, dass er kein Baguette ausgepackt hat, sondern dann den Reis da. Ja, aber das habe ich, irgendwie ist das so ein bisschen bei mir hinten runtergefallen, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Ich habe sonst eigentlich fast jedes Rennen geguckt, aber irgendwie ist bei mir ist glaube ich so, dass so dieses kleine Starterfeld immer dann mit nur den 20 Leuten und dann sind immer die gleichen vorne meistens. Wenn irgendwie jetzt ein Hayden Wild startet, dann weißt du, okay, der gewinnt wahrscheinlich. Oder sonst gewinnt halt ein Jelle Gehens. Keine Ahnung, warum. Aber mich haben die 70-3s mehr gepackt und es war auch irgendwie wieder so, ja, mehr Überraschung drin. Weil, also ich habe so bei Zell ein bisschen reingeschaltet in den Livestream immer zwischendurch und dann dachte ich, oh, Lasse ganz vorne mit dabei auf dem Rad. Oh, der läuft die bestimmt wieder kaputt wie in Kraichgau und dann kommen die zum Laufen. Ich mache den Tracker wieder auf und Fabi Kraft schon irgendwie Minute Vorsprung. Da habe ich auch gedacht, boah, krass, was der da jetzt für eine Performance und für einen Lauf wieder hinlegt. Und ich habe mich mega gefreut noch für Gregor Payet. Der war ja auch kurz parallel mit uns auf Mallorca, wo ich zum Mallorca 312 da war und mit Strati hat er ja die ganze Zeit trainiert.
Okay.
Und hat ja dieses Jahr seine erste 70-3-Distanz gemacht, Saison gemacht. Und die ersten Rennen waren ja auch schon gut, aber so Treppchen und sowas hat er ja noch nicht so häufig jetzt erreicht. Und da, für den hat es mich auch richtig gefreut, dass er jetzt da den zweiten Platz abgeschossen hat. Und ich habe dann auf Insta das Video gesehen, also der hat sich auch richtig gefreut, dass er da mal aufs Treppchen durfte. Vor dem bin ich auch gespannt, weil der hat auch, das ist auch so einer, wenn du den siehst und die Wade siehst, dann denkst du auch, der gewinnt jedes Rennen. Das ist auch so richtig frech, wie der in Form ist, also so von den Looks her, weißt du? Wenn der ins Wasser springt, dann denkst du, ach, das ist so ein Athlet, der nimmt alle auseinander. Und einfach ein guter Typ. Dann mit dem dann immer gesessen abends und gefrühstückt, gegessen. Da habe ich mich auch richtig drüber gefreut.
Ja, bin ich ein bisschen bei dir, auch gerade was so die PTO anbelangt. Ich glaube auch, dass ein größeres Starterfeld, breiteres Starterfeld irgendwie den schon gut tun würden. Haben wir, glaube ich, auch schon häufig thematisiert.
Ja, brauchen wir gar nicht.
Ich hab jetzt tatsächlich ein bisschen reingeschaut, weil was ich sehr gut fand, war dieser frühe Start. Dadurch konnten irgendwie, Family war noch im Bett und man konnte schon ein bisschen was gucken. War halt auch fand ich wirklich sehr, sehr, sehr coole Radstrecke. Also die Bilder sahen halt einfach toll aus und auch San Rafael, der Ort war irgendwie richtig cool. Was halt so ein bisschen, ja, schade ist, dann halt sehr wenig Zuschauer. Das hatten wir aber auch schon mal thematisiert. Und was ich krass fand, ist wieder Rico irgendwie konstant vorne mit dabei. Also jetzt nicht mehr so ganz vorne, irgendwie auch läuferisch. Ist ja beim Radfahren mit Hayden Wild zusammen weggefahren. Also ich habe dann schon gedacht, naja, mal gucken, ob er sich vielleicht ein bisschen zurückhält, um dann halt beim Laufen das Ding zuzumachen. Ich meine, man darf halt nicht vergessen, als er 70-3-Weltmeister geworden ist, hat er das Ding im Laufen zugemacht.
Ja, ja,
also der ist schon ein richtig, richtig starker Läufer. Klar, Jelle Gehens, Martin van Riel, Hayden Wild, das sind halt nochmal andere Kaliber. Das sind halt einfach, die kommen halt einfach von der olympischen Distanz. Die können alle die 10 Kilometer deutlich unter 30 Minuten laufen. Also ich meine, Hayden Wild ist unter 28 Minuten gelaufen. Das ist dann natürlich schon crazy. Nochmal, darf man einfach nicht vergessen. Und er ist wieder Fünfter geworden. Ganz stark auch wieder Willi Hirsch. Also irgendwie zweite Wildcard, zweite Mal Top 10 oder sogar das dritte Mal. Ich weiß es gar nicht genau, aber also für den scheint wirklich der Team 100 so die Distanz zu sein. Also auch richtig, richtig gut. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich finde auch die klassischen 70-3-Rennen irgendwie cooler und freue mich da wirklich auch schon sehr auf die WM in Marbella, wo dann halt beide zusammenkommen, wo dann vielleicht auch die Norboys wieder dabei sind und sowas alles. Also das wird schon richtig cool werden.
Erstmal Nizza.
Ja, was wir auch noch...
Und dann Marbella.
Wir müssen aber auch noch mal auf die Performance von Cat Matthews im Frauenrennen
eingehen. Ah, ja, unbedingt.
Denn das war ja quasi noch mal so genau das Gleiche, was Fabian Kraft gezeigt hat. Sogar fast vielleicht noch ein bisschen dominierender, aber ist letztendlich auch scheißegal. Hat Cat Matthews abgeliefert. Also die ist da nämlich auch eine 1,19 gelaufen. Mhm. Die Konkurrenz Lisa Perterer, wieder starker zweiter Platz, 1,23. Solveig Glofseth, 1,23. Laura Jansen, auch riesen Glückwunsch. Vierte Stelle vor Nina Deron, die fünfte geworden ist. Also in wirklich sehr, sehr guter Gesellschaft. Die scheint auch in einer richtig guten Form zu sein. Laura ist eine 1,21 gerannt. Aber Cat Matthews, pff, Halleluja. Also ich glaube, Kona Das wird cool werden dieses Jahr. Also da freue ich mich wirklich drauf. Lucy Charles Barkley scheint wieder in Form zu sein. Taylor Nipp muss man eh immer dazu zählen. Und natürlich ganz, ganz klar, Laura, wahrscheinlich so die Favorite Nummer 1 momentan vom Papier her, wenn man sich halt einfach anschaut, wie die letzten Rennen gelaufen sind, haben wir schon gesagt, in Nizza Weltmeisterin geworden, dann fantastisches Duell mit Cat Matthews, in Hamburg Europameisterin geworden auf der Ironman-Distanz, dann kurz danach rot gewonnen. Das wäre natürlich fast schon frech, wenn die jetzt auch noch in Kona den Titel abreißt, aber irgendwie natürlich auch nur konsequent.
Das wäre einfach aber gut.
Das wäre mega, ja, na klar. Also das war jetzt ja einfach mit Spaß gemeint. Also für mich ist sie ganz klar die Top-Favoritin. Aber Cat Matthews darf man nicht unterschätzen. Und auch Lucy Charles hat Kona halt schon mal gewonnen. Die weiß, wie es geht. Ist tatsächlich auch die einzige im Feld, die weiß, wie es geht von den dreien. Wenn man jetzt Cat Matthews und Laura mal reinnimmt. Da hat bisher tatsächlich nur Lucy Hawaii schon mal gewonnen. Und das hilft ja doch auch immer, dass man diesen goldenen Gral schon mal entdeckt hat da in Kona. Also mich hat es einfach tierisch gefreut, weil ich Cat Matthews auch wirklich, das ist einfach eine coole Socke, also auch immer diese, strahlt übers ganze Gesicht, hat einfach wirklich so eine riesen Attitude, ist einfach eine total positive Persönlichkeit und scheint jetzt, ein paar Wochen vor Hawaii, in absoluter Topform zu sein. Spannend, also richtig, richtig cool.
Ja, was Spaß. Auch, was ja einfach cool ist, was mir auch wieder auffällt, ist so, dass Cat noch so ein bisschen dieses klassischere Vorbereitungsding, jetzt nochmal Zelt am See und dann nochmal die letzte Vorbereitung. Laura, jetzt seit Rot, kein 70-3 mehr, bin ich gespannt, die wird wahrscheinlich direkt dann so bei Hawaii oder auf Hawaii einsteigen. Da bin ich gespannt, weil Cat ist ja auch so eine echte Vielstarterin und die scheint ja auch da so richtig unkaputtbar zu sein. Und bringt halt bei allen Rennen, wo sie eigentlich am Start ist, fast immer eine richtig, richtig gute Performance. Also du hast ja selten, dass da mal ein Ausfall dabei ist. Und jetzt nach Hamburg schon wieder in so guter Form ist, das, ja.
Naja, gut, aber du darfst, also A, ist Hamburg ja auch schon wirklich lange her.
Nee, ich meine, das ist ja ein super gutes Zeichen.
Super gutes Zeichen.
Die hat jetzt ja nicht ein All-Out-Rennen gemacht. Also die war ja zu keinem Zeitpunkt wirklich unter Druck. Schätze ich mal, dass das jetzt kein All-Out-Rennen war. Also es sah sehr kontrolliert aus. Auch beim Laufen und ist dann 1,20 hinten drauf gelaufen. Das ist einfach, ja, boah, das ist einfach schon ein Fund. Also ich bin gespannt. Die wird wahrscheinlich richtig heiß sein, Laura endlich zu schlagen. Und wird da richtig Gas geben. Und vor allen Dingen ist, wenn man es jetzt mit letztem Jahr vergleicht, wahrscheinlich für Cat auch Hawaii noch die bessere Strecke. Als Nizza im Vergleich.
Doch, das glaube ich auch. Das glaube ich auch von den Strecken her schon. Du darfst halt auch nicht vergessen, dass Laura halt auch noch rot gemacht hat. Ne? Und
genau, darauf wollte ich noch hinaus.
Rot und Hamburg waren wirklich
eng
jetzt nicht. Es waren fünf Wochen, glaube ich. Ja, fünf Wochen dazwischen. Eng. Ist eng, definitiv.
Vor allem auf dem Niveau, wo beide Rennen waren. Ne? Also
ja, wobei Laura natürlich in Rot schon. Das war schon sehr souverän. Also das war schon so ein Ding, Hamburg war all out. Hamburg war definitiv.
Und dann
klar, ist eine Kunst.
Fred hat jetzt auch in Thun gesagt, dass ihm auf dem Rad so ein bisschen was gefehlt hat, da in der Nachbesprechung, dass er gesagt hat, ihm fehlen so 10 Watt. Und klar, gibt so einen Ironman richtigen Fitness-Boost nochmal, aber die Frische war nicht da. Und dann halt nochmal einen draufzusetzen, das bringt dich ja auch nochmal wieder in ein Loch rein, so ein bisschen auch mental.
Ich glaube auch, dass das eben der Grund war, deswegen habe ich es gesagt, weswegen Laura keine Rennen mehr gemacht hat.
Ja.
Ich glaube, das ist der Hauptgrund, weil sie halt einfach durch diesen Doppelschlag Hamburg und Rot wirklich so müde war oder halt einfach das Team beschlossen hat, nee, komm, jetzt machen wir keine Rennen mehr, damit wir uns halt wirklich nochmal richtig auf Hawaii fokussieren können. Da wird der Fokus drauf liegen. Bin ich aber auch absolut bei dir, dass ich auch denke, dass Cat auf Hawaii meiner Meinung nach, also Hawaii liegt Cat mehr als Laura, wohingegen Nizza Laura mehr gelegen hat als Cat. So, weil
ja, hätte ich auch so gesagt.
Diese Seiten.
Aber auf der anderen Seite, Hamburg ist auch ja komplett brettflach und da hat Laura auch einfach wieder unfassbar gut performt.
Ja, aber da hast du nicht diese Seitenwinde, da hast du nicht diese Bergabstücke, wo dann halt auch wieder ein bisschen mehr Gewicht vielleicht von Vorteil ist. Da ist dann auch das Laufen dann auch nochmal anders, weil du ich glaube, ermüdeter vom Rad steigst, als du auf, in Hamburg vom Rad steigst, weil einfach diese mentale Herausforderung auf Hawaii aufgrund des Windes, aufgrund der Hitze, also Hawaii ist halt noch fehleranfälliger. Du kannst auf Hawaii einfacher Fehler machen als in Rot. Und das macht das Ganze halt natürlich noch schwerer. Und natürlich nachher halt auch diese Einsamkeit. Und wie du es gesagt hast, also wenn man sich an die letzten Rennen zurückerinnert, sowohl in Hamburg als ja auch Nizza. Klar, in Nizza war es eine relativ klare Angelegenheit, aber da war es auch ein Zweikampf zwischen den beiden. Und Cat, das war ja schon in Hamburg wirklich so dieses Faszinierende zu sehen, wie beide mit Messer zwischen den Zehen da die Alster auf- und abmarschiert sind. Das war wirklich fantastisch und ich glaube, da kann man sich richtig, richtig, richtig freuen. Vor allem, wenn dann halt einfach nochmal so Personalien wie Lucy Charles und halt auch eine Taylor Nipp mit reinkommen, die halt auf dem Rad natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Punk machen. Ne? Also das ist dann ja nicht voll. Nur...
Ja, und Lucy Charles beim Schwimmen, wobei ich da wirklich gespannt bin. Ich meine, ich weiß nicht, wie genau du es verfolgt hast, aber Zell am See ist Cat Matthews ganz vorne mit aus dem Wasser gekommen. Und da sind ja schon dann Schwimmer wie Lena Meissner, die dann eben vorne Gas geben und richtig gut schwimmen können. Also da scheint Cat in letzter Zeit auch nochmal richtig gut gearbeitet zu haben.
Absolut, definitiv. Die ist ja auch schon in Hamburg, war sie ja schon genervt, dass sie die ganze Zeit da vorschwimmen musste, ist ja zwischendurch mal Rücken geschwommen und sowas. Also für sie ist es natürlich von Vorteil, wenn sie Athletinnen hat, wo sie an die Füße gehen kann. Und das macht das Ganze natürlich für Laura dann noch schwerer. Aber auf der anderen Seite, die wissen auch genau, wie es funktioniert und mega spannend. Also das ist schon krass und ja, du hast es gesagt, Nizza jetzt in 2 Wochen oder wenn der Podcast rauskommt, in 1 Woche nur noch, also du hast auch schon so ganz, ganz große Schatten voraus. Ja.
Nächste Woche ist jetzt Pre-Nizza-Podcast.
Nächste Woche ist Pre-WM. Nächste Woche ist schon wieder
rum, gefühlt.
Ja gut, dann kommt die Frauen-WM auf Hawaii und dann kommt noch die 73-WM in Marbella.
Ja, 1800. Aber es ist ja so. Also,
nee, ich weiß, was du meinst. Das ist
ab nächsten Jahr sind wir wieder in dem richtigen Rhythmus. So, in Hawaii und danach.
Im normalen, Gott sei Dank. Da ist die Welt wieder in Ordnung. Dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Oder wie Bocky mir das früher mal gesagt hat, das ist auch so eine geile Story, die ich immer noch im Kopf hatte. Er hat immer einen Tag nach dem Ironman Hawaii seine Off-Season beendet und ist dann, weil er so motiviert war, 200 Kilometer gefahren auf dem Rad.
Ja, dies Jahr ist ja, da müssen wir noch mal mit Hannes und Lasse sprechen, weil dies Jahr ist ja wirklich Doppelrutsche Matschfuß, Samstag, Sonntag und Samstagabend ist das Hawaii-Rennen.
Oh.
Ja, dann, also eigentlich müssen die Jungs dann Public Viewing organisieren, müssen den Start am Sonntag noch mal so ein klein bisschen nach hinten verschieben und am Sonntag muss im Hawaii dann Start gegangen werden. Also eigentlich schreit es ja
danach. Oh, das wäre ja richtig geil.
Also Lasse, Hannes, wenn ihr einen guten Podcast hört einmal pro Woche, lasst euch gesagt sein, da müsst ihr aktiv werden.
Wir machen das ganz einfach. Also alle zum Matchfuß anmelden und schreibt direkt Lasse und Hannes, Nils hatte da eine Idee.
Naja, was heißt zum Matchfuß an? Das Ding ist ja wahrscheinlich auch schon wieder bumsvoll und ausgebucht.
Das kann wahrscheinlich sein.
Ja. Also das glaube ich schon, da machen die Jungs einfach so einen guten Job. Das ist, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung. Mit wahnsinnig viel Herz und Freude organisiert und auch schöne Strecken. Also da kommt natürlich der Schleswig-Holsteiner Jung bei mir durch. Aber ich glaube, das Ding ist ausgebucht. Aber die werden das ja auch wissen. Die sind mittlerweile so drin, die beiden Langdistanz-Finisher. Ironman müssen sie eigentlich auch noch werden, ne? So wie Fred. Fred ist ja jetzt auch echter Ironman.
Oh, ich glaube, das lassen die sein. Ich habe mit Lasse nach Rot gesprochen, meinte, ja, haben wir jetzt gemacht, jetzt werde ich Funktionär.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ich glaube, dass denen das, du weißt doch, wie das ist. Dann so nach 1-2 Jahren denkst du, ach, irgendwie, vielleicht doch nochmal so Ironman Hamburg vor der Tür.
Ja, ein bisschen, ich könnte schon noch schneller.
Ja, ein bisschen schneller geht noch. Ja. Wobei, sie waren ja schon echt, waren beide unter 12, ne, muss man sagen. Die waren schon beide, haben das gut gemacht.
Ja, aber unter 11 geht ja auch.
Natürlich geht unter 11. Geht auch unter 10, aber dann wird es unbequem.
Dann wird es unbequem.
Ach, herrlich.
Das hast du mir heute fast schon wieder ausgeredet. Ich lasse mir das noch durch den Kopf gehen.
Nein,
ja, Quatsch, gleichzeitig Marathonläufer.
Nein,
du brennst so. Das hat sich so gut angehört, was du da erzählt hast.
Du brennst so lichterloh. Den Masterplan haben wir doch schon aufgestellt. Den verkünden wir noch nicht, aber wir haben den Masterplan. Eigentlich steht der Masterplan schon. Vicky Boy ist auch schon in der Bildphase, ist er voll drin.
Und das, mit der Fußverletzung.
So, alter Schwede, so wie du brennst, das kriegen wir nicht mehr gelöscht, das Feuer. Das ist schon ist richtig gut. Und ja, auch schon das ganze Jahr. Also das ist ja irgendwie so.
Ja, ja.
Du hast, finde ich, dieses Jahr den Spaß dermaßen zurückgewonnen.
Voll.
Das ist schon richtig cool. Und deswegen, nee, das.
Klar. Ich habe jetzt ja auch schon wieder, ne, also die letzten Wochen, ich habe jetzt, glaube ich, keine Woche gehabt unter 10 Stunden. Nur mit Radfahren wieder. Ja. Und Kraft. Kraft. Ja. Soll man die Woche Kraft.
So fast doppelt so viel trainiert wie ich. Wahnsinn.
Ja.
Obwohl du aus der Verletzung kommst.
Ja, ja.
Ach, ja, egal. So, komm, wir machen heute mal eine kurze Episode.
Naja, so gut
schon spät. Stockdunkel. Echt
stockdunkel. Wir machen jetzt hier Schluss. Deckel drauf.
Deckel drauf.
Das Ding ist zu Ende. Und nächste Woche gibt es die Pre-Nizza-Episode, weil deswegen, wir müssen uns jetzt noch drauf vorbereiten.
Genau, deswegen. Euch schönes Wochenende. Genießt den Spätsommer.
Excel-Listen und so weiter.
Ja, echt Excel-Listen. Können wir.
Hast du überhaupt Excel auf dem Computer?
Nee, Quatsch, ich das. Können wir Mario können wir fragen. Mario ist Mr. Excel. Der kann das. Das weiß ich. Nee. Cool. Euch schönes Wochenende. Nicky Boy, good night. Und
bis nächste Woche.
Sei vernünftig mit der Plyometrie und mit den Seilspringen.
Okay. Ich versuch's. Tschüss.
Tschüss.